Sonntag, Check 24, Doppelpasstag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und endlich wieder Bundesliga, Rückrundenstart, 18. Spieltag. Mir wurde ganz schwindelig, Ihnen vielleicht auch beim Topspiel. Was für ein unglaubliches Tempo und vielleicht das Tor des Tages bisher. Axel Witzel hämmert voller Entschlossenheit den Ball unter die Latte. Der BVB am Ende vielleicht ein glücklicher Sieger, aber sie halten die Bayern weiter auf Distanz. Die Lichter gehen langsam aus bei Hannover 96. Ein Torschuss in 90 Minuten. Eine ganz blasse Vorstellung. Es könnte personelle Konsequenzen haben. Wir sehen Horst Held, das war eben vom ein paar Minuten, also großes Treffen, Analyse mit Martin Kind. Im Moment wird zwar noch trainiert, aber es könnte doch einiges passieren. Reicht die Qualität nicht bei Hannover 96? Das ist dann die große Frage. Qualität wird ihnen nachgesagt, nämlich Bayer Leverkusen, aber auch unter dem neuen Trainer Peter Bosch konnten sie gestern nicht gewinnen. Woran es gelegen hat, das sagt unser Sportdirektor. Hier ist Simon Rolfes. Erster offizieller Auftritt hier bei uns und dann gestern diese Heimniederlage. Viele Chancen habt ihr gehabt. Wir schauen mal auf eine. Karim Bellarabi. Mein Power hat er ja, ne, in seinen Beinen, oder?
Guck mal. Ja, absolut. Das war natürlich wirklich haarscharf. Ein paar Zentimeter sozusagen nur gefehlt. Sehr guter Angriff auch gewesen, gut rausgespielt. Ja. Und leider nicht ganz genau gezielt.
Hast du dann gemerkt, es geht heute irgendwie nichts?
Ja, wir hatten ja viele Chancen, auch in der ersten Halbzeit schon. In der ersten Halbzeit hat ja ein bisschen der letzte Pass häufig gefehlt. Sonst hatten wir auch viele Situationen, die im Ansatz sehr, sehr gut waren. Mhm. Und so ein bisschen, ja, Jan Sommer natürlich auch einen guten Tag gehabt. Das letzte bisschen hat gefehlt.
Morgen, ganz wichtiger Tag für dich persönlich. Das ist Geburtstag, ne?
Ja, genau.
Das weiß sogar dein Boss Rudi Völler. Hör mal, was er dir für Glückwünsche oder was er dir zum Geburtstag wünscht.
Ich wünsche ihm, das wird er schnell noch merken, dass wir schnell mal wieder ein Spiel gewinnen, dass er ein schönes Wochenende hat und hoffe schon am nächsten Wochenende.
Ja, jetzt hat er gestern schon gerne gehabt, logischerweise. War auch ein ganz wichtiges Spiel eigentlich gegen Gladbach. Ne? Hätte er noch mal drankommen können, so ein bisschen. Ne?
Klar, war es ein wichtiges Spiel. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber trotzdem, natürlich, am Ende, wie Rudi sagt, Punkte wichtig. Die haben wir gestern leider nicht gemacht. Müssen wir gucken, dass wir das nächste Woche machen.
3 Euro gibt's gleich, ne?
Ach so, Punkte? Schon,
ja. Gibst du mir gleich. In Ruhe. Ich stelle erstmal unsere weiteren Gäste vor. Okay. Also, Sie kennen ihn, er hat den HSV trainiert. Borussia Dortmund, zuletzt war er in Ungarn in Budapest. Thomas Doll ist da. Moin. Er ist Journalist und Buchautor. Piet Gottschalk. Moin. Liebe Kollege von RTL, Thomas Wagner. Fußballchef der Bild und der Sportbild, Christian Falk. Unser Sport-1-Experte, Reinhold Beckmann. Moin, Reinhold.
Moin, moin.
Und wie immer an dieser Stelle, Sie kennen es, es gibt schon mal eine kleine Erfrischung. Keine Angst, das Ganze ist wie immer alkoholfrei. Also, greift schon mal zu, Männer. Ich nehme mal die 3 Euro. Naja, nicht wieder einstecken, komm mal her. In der Zwischenzeit gebe ich mal weiter und sage schönen guten Morgen auch an Ruth.
Ja, regelt hallo. Ihr das erst hier. Schönen guten Morgen, hallo zusammen. So, also die Dortmunder haben sich nicht einschüchtern lassen vom Angriff der Bayern. Es bleibt bei einem Vorsprung von 6 Punkten. Und wir haben ja in der Hinrunde Marco Reus als den absoluten Leader ausgemacht, ausgerechnet. Er hat sich vor dem Topspiel gegen Leipzig verletzt. Das war natürlich ein Schock, aber das war auch die Gelegenheit zu zeigen, wie gut die Mannschaft wirklich in sich im Kern funktioniert. Und sie haben 3 Punkte geholt. Demnach lautet unsere Frage der Woche, ist Dortmund auch ohne Marco Reus nicht zu stoppen? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379011011. Facebook, Twitter, das sind wie immer auch hier Ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Voting ist natürlich auch wieder online gestellt auf sport1.de/mittendrin. Also gerne mitmachen, an der Sendung beteiligen. Und wäre doch was, wenn diese Spannung wirklich bis zum Schluss dieser Saison blieben. Thomas, bitte.
Dankeschön. Das ist immer noch ein bisschen merkwürdig. Also in den letzten Jahren hat man sich ja immer gefragt, wer ist Bayern Jäger? Jetzt müssen die Bayern sich dran gewöhnen, dass sie BVB-Jäger sind. Am Freitag haben sie gewonnen, Rückrundenstart in Hoffenheim, haben den Druck aufgebaut für den BVB, aber der hat den locker standgehalten.
Selbst wenn Marco Reus angeschlagen fehlt, warm anziehen müssen sich vor allem die Gegner der Dortmunder. Wieder hat der BVB ein Spitzenteam der Bundesliga niedergerungen, in einem hochklassigen Match, in dem die Leipziger nicht unbedingt ihre erste Heimniederlage hätten kassieren müssen. Dass die Mannschaft von Trainer Favre aber auch höher als 1:0 hätte gewinnen können. Bemerkenswert auch, dass die Schwarz-Gelben zu Null gespielt haben, obwohl sich einige Abwehrspieler verletzt abgemeldet hatten. Und weil auch Elftoremann Reus auf der Krankenliste stand, musste diesmal ein anderer das entscheidende Tor machen. Witzel mit aller Entschlossenheit zum 14. Saisonsieg. Der BVB ist und bleibt auf Meisterschaftskurs. Und merke, auch ohne Reus ist Dortmund nicht zu stoppen.
Reinhold, zumindest gestern, oder?
Ja.
Wie wichtig war das, das auch zu zeigen?
Gutes Spiel. Was mich gestern überrascht hat, oder wo ich mich selber, ist jetzt nicht von mir vermutet, dass ich mich noch mal in Götze verlieben würde, ja? Weil der hat nämlich gestern gut Fußball gespielt, auf eine Art und Weise dienlich. Und dann hattest du gestern einen Birki im Tor, der wirklich außergewöhnlich gehalten hat, auch belegt hat, dass er richtig Spiele gewinnen kann. Und das andere ist natürlich inzwischen so ein Selbstbewusstsein, ein gelebtes Selbstbewusstsein in diesem Team, dass du gedacht hast, ja, sie kriegen das hin. Sie kriegen das hin und Leipzig hatte gestern auch in der zweiten Hälfte ein paar ganz starke Szenen. Aber da war so eine Wehrhaftigkeit bei Dortmund, so eine Stärke, so eine grundsätzliche Stärke zu spüren, dass an dem Tag die 3 Punkte nach Dortmund gehen. Mhm.
Trotzdem, wenn man Marco Reus in der Hinrunde gesehen hat.
Klar, 11 Tore geschossen, ja, eigentlich unverzichtbar. Aber was Dortmund in dieser Saison auszeichnet, sie haben einen Bundesliga-Rekord aufgestellt mit 16 Toren von 16 unterschiedlichen Spielern. Das hat so noch nicht gegeben. Also der Rekord liegt bei 20 in der ganzen Saison von Werder Bremen. Und das zeigt, wie unberechenbar, wie vielseitig Dortmund dann noch ist. Dass Marco Reus tatsächlich immer noch obendrauf ist, ist ja ohne Frage ist so. Aber man muss das auch mal kompensieren. Man kann bei Marco Reus ja nicht davon ausgehen, dass er die gesamte Saison durchspielt. Insofern haben sie da auch gestern den Beweis angestellt.
Und er ist ja, also Reus ist für mich der beste Spieler der Bundesliga, aber eigentlich waren ja alle Vorlagen da, dass die Bayern rankommen können. Und eigentlich hat Dortmund alles so gekontert, wie man es früher vielleicht von den Bayern kannte. Also die Vorlage der Bayern mit dem Sieg in Hoffenheim, dann so die Kampfansagen, dann fehlt Reus. Und Dortmund hat das alles rumgedreht. Ich fand auch das Statement unter der Woche von Reus, ich werde niemals zu den Bayern gehen. Also das können sie sich eventuell schon sparen, da ein bisschen zu zählen.
Ja, das dürfen die Dortmunder Spieler ja angeblich nicht, laut Vertrag.
Ja, aber ich würde sagen, das war gestern ein ganz starkes Statement. Und ich sehe keinen Grund, warum Dortmund nochmal da oben runterfallen sollte.
Ja, ich habe eben gesagt, Thomas, Bayern hat ja Druck aufgebaut, ne? Damit sie vorgelegt haben. Hättest du Dortmund das so zugetraut?
Wenn man so sieht, wie Lucien Favre auch mit dieser Situation umgeht, du hast immer das Gefühl, auch wenn du alle so hörst, auch in den Interviews, dass sie das überhaupt nicht interessiert. Das ist das Selbstvertrauen, was Reinhold auch gesagt hat, was sie sich jetzt in dieser Saison erarbeitet haben. Und das Problem geht ja erst los, wenn es vielleicht nur noch 3 Punkte sind. Das kann dann sein. Aber jetzt sind 6 Punkte. Sie haben das überragend gemacht gestern. Ein bisschen Glück, zweite Halbzeit. Leipzig hat das ganz stark gemacht auch. Und sie haben aber so eine Achse dort aufgebaut mit Birki, dann Diallo, der andere Innenverteidiger hat gefehlt, Delaney und Witzel. Da ist schon sehr viel Klasse auch gerade im Zentrum.
Lass uns mal auf die Aufstellung gucken, Christian, von gestern. Also Reus, haben wir gesagt, musste natürlich ersetzt werden.
Ich glaube, entscheidend war...
Und hinten gab es halt Probleme, ne?
Ja, was Dolly auch anspricht. Ich glaube aber gerade hinten war gestern entscheidend, weil ich meine, es hat noch keine Mannschaft geschafft, in der Saison da zu gewinnen. Und sie standen ja auch unter Druck. Ich meine, Leipzig hatte ja Chancen, aber ich glaube, der Königstransfer in dieser Saison war ganz klar Witzel. Also ich meine, der Mann, es war unabhängig von dem Tor gestern, was natürlich noch das i-Tüpfelchen war, aber der hält die Mannschaft zusammen und der hat die Charakterstärke und Mentalität, dass so ein Spiel mal auch zu null über die Zeit gebracht wird. Gerade in der Hinrunde hatte ja Dortmund die Schwächen, dass sie immer wieder Tore bekommen haben. Sie mussten nachlegen, weil sie einfach eine gute Offensive hatten, haben sie es auch geschafft. Aber gestern auch der Move, dass der Weigel, ich meine, da ruft Paris Saint-Germain an, will den unbedingt haben.
Und Thomas Tuchel wollte den haben, ja.
Ja, und Zorc sagt, nein, den brauchen wir noch. Und jetzt sehen wir auch, warum.
Diese Umschulung dann zum Innenverteidiger ist sicherlich ein Trumpf gestern gewesen. Das andere ist aber, dass du zwei Mentalitätsspieler hast. Witzel und Delaney sind Mentalitätsspieler. Und das zweier Figuren aus der Sechserposition, das ist ja das Interessante, das Spiel machen letztendlich. Das ist ungewöhnlich und dass davor deshalb so viele Freiheiten entstehen können. Also ich finde, solange diese beiden Mentalitätstypen dastehen,
passiert nichts.
Passiert bei Dortmund nichts. Und dann ziehen die das auch durch. Es sei denn, Witzel oder Delaney würden sich verletzen. Das wäre für mich ein Einbruch vielleicht. Vielleicht.
Und bei Witzel besonders bitter, Bayern war ja auch schon mal an dem Spieler dran. Ancelotti wollte den ja haben und haben ihn damals nicht gekriegt. Und,
was Dortmund, ihr alles wisst,
Dortmund hat es geschafft. Zeitung,
das ist ja nicht zu fassen.
Ja, wir sitzen halt nicht nur sonntags in der Zeitung, wir arbeiten auch so, hier also, im Fernsehen, sondern arbeiten auch ein bisschen so nebenbei.
Also Sancho hatten wir auch schon mal übrigens. Ne? Letztes Mal. Simon, überhaupt diese Position des Sechsers, ist sie noch wichtiger geworden als zu deiner Zeit?
Ja, glaube ich schon.
Also oder anders?
Anders noch mehr Spielgestalter. Spielgestalter natürlich. Und ich glaube, dass die Dortmunder sehr, sehr gute Spieler für verpflichtet haben. Und das ist auch eine Rolle, die du immer unterschiedlich interpretieren kannst. Okay, wie defensive Absicherung, aber es sind natürlich auch die, die das Spiel eröffnen. Und deswegen ist, sagen wir, sind auch Spieler, die beides vereinen. Sagen wir, wie Witzel, der das Spiel ja auch nach vorne trägt von Dortmund, natürlich extrem wichtig.
Dann schauen wir doch mal auf das goldene Tor, wie es so schön heißt, ne? Golden ist in letzter Zeit auch ein beliebter Begriff übrigens. Ich weiß gar nicht. Nach der Standardsituation. Thomas, 8 Leipziger gegen 4 Dortmunder oder 3 Halbdortmunder?
Ja, sie standen eigentlich am Anfang. Sie verteidigen im Raum, das sieht man. Das Problem ist, dass sich Witzel im letzten Moment dann nach hinten absetzt. Und wenn du im Raum verteidigst, hast du oft das Problem, gerade im Strafraum, glaube ich, ist es immer wichtig, dass die Abwehrspieler oder wer auch immer da ist, dass sie in Kontakt haben, dass sie nie aus den Augen verlieren. Und man sieht ja viele Tore auch in der Bundesliga, die so entstehen, wo dann vielleicht nur zur einen Seite geguckt wird und auf einmal geht im Rücken einer weg. Also in dem Moment haben 1-2 Spieler geschlafen da von Leipzig und das nutzt natürlich so ein Mann dann aus.
Sie sind ja eigentlich auch nicht die Größten, die Dortmunder. Trotzdem, bei Standards geht eigentlich auch immer was, weil Favre ist natürlich sehr detailverliebt und Piszczek verlängert ihn ja da in der Mitte entscheidend.
Lass uns doch mal schauen, der steht aber auch relativ frei, 5 Meter vorm Tor.
Ne? Ja, aber ich glaube, das sieht ja eigentlich eher so aus, als wenn er ihn fast ein bisschen unterläuft. Aber ich würde fast, kann ihn ja nicht zielgerichtet zum Tor bringen. Aber wenn man Favre kennt, dann könnte das schon auch wieder eine einstudierte Variante sein.
Komme ich wieder zum, was wir schon oft hier besprochen haben, Simon, auch. Verlässt man sich auf den anderen, auf den Mitspieler dann, wenn man in Überzahl ist? Oder ist das wirklich diese Raumdeckung,
die Thomas gerade angesprochen hat? Gut, das ist ein bisschen der Raum. Natürlich versuchst Richtung Tor zu schließen, dass da drumherum ein bisschen nach hinten natürlich eher den Gegner auch ein bisschen freilässt. Er macht das ja auch super, das muss man auch sagen. Er schließt unglaublich schnell ab. Und da ist vielleicht die Abstimmung, wer geht da als erstes dann auch näher an Witzel ran, ist vielleicht gestern nicht passiert.
Ja, mit Verlaub, ich würde es nicht überinterpretieren, dass Piszczek das wirklich gewollt hätte, über seinen Schalter den an Witzel weiterzuspielen. Aber ich halte das auch für den Punkt, dass die Umsetzung zu wissen, ich habe eine Gelegenheit und die muss ich ganz schnell umsetzen. Das ist das, was dieses Tor so außergewöhnlich macht. Zu spüren, es muss jetzt ganz schnell gehen. Und das
und man hat ja gesehen, das ist ja technisch perfekt gewesen. Toll. Wir wissen alle, im letzten Moment kommt der Ball runter. Mhm. Damit kannst du auch nicht immer rechnen. Und dann hat er ihn vom Oberschenkel abprallen lassen und direkt mit der ersten Aktion dann auch so gedrückt. Der Ball muss ja in der richtigen Höhe auch runterfallen, sonst geht er oben auf die Anzeigetafel. Das war schon überragend gemacht.
Hier sehen wir es, lässt ihn nur abtropfen. Ne,
und auch die Körperhaltung. Er ist nicht nach hinten gekommen, er ist vorne geblieben. Überragendes Tor.
Entschlossen einfach, ne? Entschlossenheit.
Oder erinnere ich, beim Hinspiel hat er auch schon getroffen. Und es war auch technisch ein Zeitfallzieher, war ja auch wahnsinnig stark. Also, guter Typ.
Man kann sein ganzes Verhalten daran ablesen, wie er versucht, Räume zu besetzen. Ja, so spielt er ja auch. Er ist ja nicht der schnellste Spieler, sondern beim gesamten Spielaufbau bewegt er sich, wie ich das zuletzt in dieser Perfektion noch von Paulo Sousa, wer sich da erinnert, mal gesehen habe, wie er Räume schließt oder Anspielstationen auch erarbeitet. Und an der Stelle geht er einfach nach hinten, instinktiv. Und dann kommt natürlich Glück dazu, dass der Ball so abgefälscht wird, in ihm im zweiten Pfosten auch erreicht. Aber Zufall, dass er dort in den Raum hineingeht, ist das nicht.
Aber interessant finde ich auch, was Reinhold eben gesagt hat. Wenn du jetzt normalerweise siehst, da gibt es so viele verletzte Innenverteidiger. Ich glaube, 3 haben gefehlt. Und Weigl gegen Werner hätte man jetzt vielleicht im Vorfeld gesagt, von der Schnelligkeit her. Mhm. Aber das finde ich auch gut an Witzel und Delaney, dass dieses Gerüst, diese Stabilität da ist, dass ein Weigl da einfach reinkommt und der kann sich auch an diese Zentrum oder an diese Achse anlehnen. Und das ist gestern überhaupt nicht aufgefallen. Also das war schon blitzsauber. Also
ich finde diese Entschlossenheit ist ganz wichtig bei Witzel zum Beispiel. Er macht ja dann auch ab und zu, Simon, auch mal geschickt, schicktes Foul oder kein Foul, ne? Das gerade so an der Grenze immer ist, oder?
Gut, das gehört ja dazu. Du musst ja versuchen, auch mal den Rhythmus sozusagen des Gegners zu unterbrechen. Und vielleicht gehört auch mal eine clevere Aktion dazu. Und er ist ja erfahren genug, um auch ein Gespür dafür zu haben, wann es vielleicht ganz brenzlig wird.
Die ersten 30 Minuten gehörten Dortmund, glaube ich, sind wir uns einig. Aber dann wurde Leipzig immer stärker. Wir schauen mal, Timo Werner habt ihr gerade angesprochen, oder du hast ihn angesprochen. Also mir ging es gestern so beim Zugucken wirklich. Ich habe gedacht, oh Gott, wie die sich gegenseitig ablaufen und was da alles passiert. Also hier, Thomas. Hakimi verliert den Ball da, ne? Ist das wirklich immer dieses schnelle Spiel? Da muss der Pass hundertprozentig kommen, ne?
Ja. Und vor allen Dingen in dem Moment ist Leipzig, man hat auch gesehen, der Innenverteidiger ist nicht direkt rausgerückt, weil er ein bisschen Angst hatte. Sie waren auf einer Linie und sehr hoch von der Box weg. Und deshalb war es eine gefährliche Situation. Dortmund hätte das besser machen können. Und hier Überrang mitgenommen von Werner im höchsten Tempo, nach innen gegangen, noch an einem vorbeigegangen. Und dann fehlt ein bisschen die Konzentration, die Genauigkeit, weil wenn er den Pass spielt, dann ist natürlich der Leipziger Spieler direkt frei, auch zum Tor hin. Und das war eine Riesenchance.
Es gibt ja einen Grund, warum Dortmund und Bayern am Werner interessiert sind. Also der Mann ist wirklich wahnsinnig schnell. Und
Nationalmannschaft spielt auch noch nebenbei. Ne?
Nebenbei. Ja. Vor allem auch die letzte Aktion vom Spiel, wo nebenbei. Paco da noch abgelaufen wird, wo er da auch noch reinspitzelt. Also
ganz zum Schluss war das, ne? Ganz am Schluss. Ja.
Also wirklich wahnsinnig laufstark, weil du Nationalmannschaft ansprichst. Also es wird ja immer so ein bisschen die Diskussion, ob so ein Spieler zum Beispiel bei Bayern wirklich seine Stärken ausspielen könnte.
Warum nicht?
Ja, weil es natürlich enger ist. Die Räume hat er vorne nicht. Aber ich finde, Jogi Löw hat es in der Nationalmannschaft ja auch, wo er ihn an die Seite auch gestellt hat, super gelöst. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Aber die Chancenverwertung gestern war natürlich nur das Quäntchen, was ihm fehlt.
Wir werden ja nachher noch über die Bayern reden. Ich finde, da war was zu erkennen, was auch ein bisschen neu war. Auch mal so schnelle Gegenstöße zu machen, die auch dann zum Tor führen. Aber das besprechen wir nachher. Ja,
du bist ein Fuchs. Du bist ein Fuchs.
Du wolltest teast. Jetzt da hingehen? Wolltest du da hin?
Nein, du teast jetzt schon. Das ist gut. nein, schön. Was ist mit deinem Ton?
Keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein
Mikrofon in die
Hand gedrückt.
Er will an deinen Job.
Fang mal an, Thomas. Übernimm mal.
Ja, lass uns noch über Leipzig
sprechen. Das Spiel noch ein bisschen reden. Ja? Ja? Okay. Wir schauen erst noch auf eine Chance von Borussia Dortmund. Diallo, Standardsituation wieder, Pitt.
Ich sehe es gerade nicht, weil der Kameramann davor steht.
Aber ja, wir haben aber so, 3-4 Bildschirme. Vielleicht suchst du dir einen, wo er nicht vorsteht.
Ich noch den Kopf, ja. Ja, jetzt sehe ich es. Und, was möchtest du wissen?
Nö, jetzt nichts mehr. Pause macht das gut, wollte ich sagen, oder? Im letzten Moment. Thomas, sag was, du hast ja 2 Mikros.
Ich habe das gestern schon gesehen. Er hat ihn, also es war kein Elfmeter, aber hat ihn so gestört, dass er den Ball nicht mehr aufs Tor bekommen hat. Und er ist ja Stürmer, das war richtig gut verteidigt in dem Moment.
Also Klammer ein bisschen, ne? Kommt man nicht so richtig gut zum Kopfball. Trotzdem eine Ruhe. Sagst du Elfmeter oder was, Christian?
Nee, aber es ist, also wenn ein Stürmer so hinten im eigenen 16er hingeht, ist sehr gefährlich.
Ja, aber wenn er es gut macht und gut löst, wie jetzt?
Ja gut, aber ein paar Nuancen und es ist Elfmeter. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht gegeben, aber war schon hart an der Grenze.
Und es ist halt wohltuend, dass der Videoschiedsrichter da nicht eingreift und vielleicht noch für Verwirrung sorgt, dass jemand rausrennt, sich das auf dem Monitor mal anguckt, dass man es einfach laufen lässt. Weil es war auch keine krasse Fehlentscheidung.
Und man sieht es ja auch in den Dortmunder Spielern. Oft hast du ja das Gefühl, da beschwert sich keiner. Also ich würde sagen, Christian, Nuancen, kein Elfmeter.
Aber es zeigt ja auch wieder, wir haben über Werner gesprochen, der da hinten ausgeholfen hat. Ja. Jetzt sehen wir hier Paulsen, wie die gearbeitet haben. Also es war schon ein heißes Spiel gestern und ich muss sagen, sind wir auch wieder bei Dortmund. Das zu gewinnen, war wirklich so ein Punkt, was so eine Meisterschaft entscheiden kann.
Ja. Leipzig wirklich mit vielen, vielen Chancen. 48. Minute, weiter geht's. Roman Bürki, Reinhold, hast du eben angesprochen.
Ja.
Grandios. Also hier gegen Sabitzer.
Außergewöhnliche Situation, auch das. Schnelligkeit, liegt am Boden, aber ist sofort wieder oben.
Aber das hier ist auch beeindruckend, ne?
Als Innenverteidiger, ne? Wie er da rechts.
Naja, macht 2 schnelle Schritte und ist weg.
Ja, aber Na, das ist das Phänomen Leipzig. Man muss sagen, was die da in der Endverteidigung haben mit Konaté und Upamecano, ist außergewöhnlich. Zwei junge Leute, zwei Franzosen. Du denkst, warum ist Leipzig in der Lage, solche jungen Leute zu fischen? Also die allein aufgrund ihrer Körperlichkeit so einen Vorteil mitbringen. Es ist ein Genuss, denen zuzuschauen. Thomas hat es eben gesagt, zwei Schritte und sie sind am Gegner vorbei. Es gab gestern so viele Offensivszenen von den beiden. War das bei dir auch so? Okay. Ja, das war wirklich herausragend.
Aber die Antwort ist ja einfach, ich meine, Upamecano kommt ja von Salzburg, da gibt es ja so...
Ist klar.
Die sind schon ein bisschen früher dann im
Nein,
Fokus.
Nein, aber ich kenne die Geschichte.
Ich gebe dir absolut recht, also ja, Upamecano ist ein Topmann.
Jung, also. Außergewöhnliche Spieler, wirklich.
Über eine Szene wollen wir gleich noch reden. Wir haben eben mal Axel Witzel ja schon gesehen mit dem Tor. Aber es gab dann noch einen Zweikampf mit Yusuf Paulsen. Also bin ich gleich auf eure Wertung gespannt. Und jo, dann schauen wir gleich, was in Hannover alles ist. Was passiert da? Gibt es möglicherweise eine personelle Konsequenz? Das ist die große Frage. Gestern war es eine sehr, sehr schwache Vorstellung. Alles gleich bei uns im Check 24 Doppelpass. Bis gleich. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Ein Rückrundenstart auch beim Check24 Doppelpass. Was die Bundesliga angeht, Ruth, erste Stimme im Netz von dir bitte.
Ja, und da fällt das Ergebnis relativ eindeutig aus. 72% unserer User glauben nämlich, dass Dortmund auch ohne Marco Reus nicht zu stoppen ist. Hier sehen Sie das Ergebnis unseres Live-Votings. Ein paar entsprechende Tweets habe ich auch rausgesucht von Borussenbiene. In der Mannschaft stimmt es und sie sind in der Lage, auch solche Ausfälle zu kompensieren. Und Thomas mit dem bezeichneten Namen Lewandowski sagt, man muss auch ohne unseren Kapitän Reus solche Spiele gewinnen. Es sind 11 Mann auf dem Platz. Oh, da muss wahrscheinlich jemand ins Phrasenschwein zahlen. Ich wollte Sie auch noch auf unseren Sport1.de Kommentar hinweisen von Holger Luhmann. Der hat sich auch ein bisschen mit dem Titelkampf beschäftigt, sagt, die Bayern haben zwar an diesem Spieltag mehr überzeugt, aber die Dortmunder haben eine phasenweise abgezockte Leistung abgerufen, vor allem eben auch ohne ihren entscheidenden Mann Marco Reus. Und dieser Sieg gibt Selbstbewusstsein, also gerne mal reinklicken, Sport1.de. Und jetzt rufen wir das Dopafon ab. Ihre Meinung, liebe Zuschauer.
Marco Reus ist ein absoluter Leistungsträger und man kann auf ihn wohl mal ein, zwei Spiele verzichten. Aber ansonsten ist er für die Rückrunde für den BVB sehr wichtig. Das heißt, alle Meisterschaften nur mit Marco Reus.
Wie man gestern gesehen hat, kann der BVB auch einen Ausfall von Marco Reus kompensieren. Wenn die Dortmunder so konstant bleiben und ihre schweren Auswärtsspiele gewinnen, dann sollte einer Meisterschaft eigentlich nichts im Wege stehen.
Ich glaube, wenn Reus länger verletzt ist, dass es dann für den BVB schon schwierig werden kann.
Reus ist der wichtigste Spieler von Dortmund. Dortmund hatte schon Glück in Leipzig und Reus wird für die nächsten Spiele, wenn verletzt, sehr fehlen.
Marco Reus ist durchaus ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Dennoch hat sich gestern Abend gezeigt, dass es auch ohne Marco Reus geht. Ich denke, dass der BVB auch Meister werden kann ohne Marco Reus.
Ja, jetzt haben wir erst ein Spiel in der Rückrunde hinter uns, ne? Und hat erst nur einmal gefehlt. Also. Aber die Wichtigkeit ist, glaube ich, deutlich zum Vorschein gekommen. Genauso wie bei Axel Witzel. Der sollte ein bisschen aufpassen, wenn er öfter solche Szenen hat wie in der 51. Minute. Zweikampf an der Mittellinie mit Yusuf Paulsen. Pitt.
Also, wenn ich das...
Sieht in der Slow-Mo natürlich wieder aus.
Ja, wenn ich das negativ sehen möchte, ist das eine Tätigkeit, ganz klar. Wenn ich es positiv sehe, dann ist es Durchsetzungswillen. Und das ist auch von der Körpersprache her auch, wir wollen das Ding hier reißen. Aber man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn es als Tätigkeit gewertet
aber
wird.
Aber Tätigkeit finde ich jetzt...
Wenn du mit dem Ellenbogen auf Augenhöhe gegen den Gegenspieler, gegen den Kopf knallst...
Aber Pitt, wenn du genau siehst, er greift so rum, es ist ja keine Schlagbewegung mit dem Ellenbogen.
Das ist jetzt andere, Thomas sucht schon jetzt.
Genau, früherer Innenverteidiger, sondern das ist praktisch wie beim Ringen so ein bisschen. Da kannst du natürlich eine gelbe Karte kriegen, aber das ist für mich keine Tätigkeit. Sonst hätte... Also,
ich sage, man hätte sich nicht wundern
müssen, sonst muss Ribéry 18
wenn es als Tätigkeit gewertet kriegen. Wird.
Pitt, ja. Nein. Simon war ja auch vor kurzem noch auf dem Platz. Das sind Situationen, da Er hat sich ein bisschen freigemacht. Er sah mehr nach Ringen aus, aber nicht nach Boxen oder Schlagen. Also ich fordere eine gelbe Karte. Kannst du vielleicht bekommen. Aber Tätlichkeiten.
Wollen wir es internationale Härte vom Weltklasse-Spieler nennen?
Da war auch keine Härte bei.
Lass Simon das doch mal erklären.
Als Nein, dass du natürlich da kämpfst oder versuchst auch davor zu kommen, das ist ja klar. Und auch mit den Armen ein bisschen arbeitet, ist ja das auch so. Das ist ja ein bisschen Ring, dass er nachher vielleicht noch mit ein bisschen Hand da arbeitet. Aber es ist für mich keine Tätlichkeit. V-Spiel.
Es gab nach Spielschluss eine Szene zwischen den beiden, sehr versöhnlich, wo das auch dann sofort geklärt wurde. Ich glaube, richtige Einschätzung. Ja, bitte keinen als Verweis.
Dann wollen wir den Trainer mal hören, der vielleicht deutscher Meister mit dem BVB wird. Ja, Lucien Favre.
Doch,
ja. Ja, wir haben gefragt, da hören Sie einfach mal rein.
Also Borussia Dortmund heute bewiesen, dass man auch ohne Marco Reus meisterlich ist.
Wir haben ein Spiel gewonnen, und wo es sehr schwer war, wie fast alle Spiele. Es war schwer für uns, war manchmal so. Und wir genießen das und ab in einer Stunde, zwei Stunden denken wir nur an Hannover.
Hallo. Der Lucien Favre veräppelt uns alle. Also uns Journalisten veräppelt er alle. Ja. Er antwortet und sagt nichts. Ne? Also, was
er antwortet zumindest nicht auf die Frage, die gestellt wird.
Ja, er ist ja auch immer freundlich. Man kann mir jetzt nicht vorwerfen, er wird sich jetzt verweigern und so. Aber definitiv sagt er ja jetzt nichts in seinen vier Sätzen, die er zu der Frage gesagt hat. Und man kann das großartig finden. Ich als Journalist verzweifle an diesem Mann, aber...
Fragst du ihn überhaupt
noch was? Weiß er, also, das weiß er. Das ist eine ganz süße Inszenierung von ihm. Er weiß genau, dass wir natürlich diesen französischen Akzent wunderbar finden.
Niedlich, ne?
Und er weiß, was er tut.
Aber wie lange kannst du das so...
Aber er hat sich ja schon ein bisschen geändert. Zu Gladbacher Zeiten hat er immer nur gesagt, wie stark der Gegner ist, wie schwer jedes Spiel ist. Jetzt sagt er, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Er sagt aber auch im Bewusstsein, oh, wir haben das gut gemacht. Also ich finde, für Favre ist das fast schon ein Quantensprung. Aber viel mehr steht in der Zeitung trotzdem nicht drin.
Aber richtig, aber in jeder Pressekonferenz, vor jedem Spiel, warnt er vor dem Gegner, wie stark der ist. Ja. Also man hat ja das Gefühl, dass Hannover 46 die neue Macht des deutschen Fußballs ist, nur weil man jetzt gegen Hannover spielt. Also das ist bei ihm schon Marotte und aus seiner Sicht wahrscheinlich sehr sinnvoll als Journalist.
Und entscheidend ist ja auch, was er intern erzählt. Ja, und wer ihn kennt, weiß ja, was er für ein Fachmann ist. Und
na, wenn er intern natürlich noch sagt, eine Stunde dürft ihr euch freuen und dann konzentrieren wir uns auf Hannover, dann wird es aber für die Jungs auch nicht so einfach.
Aber der Mann macht schon ganz, ganz klare Analysen. Und es ist ja auch, er wird ja niemals, und das hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht, einen Spieler hervorheben, weil er genau weiß, wie schwierig das in diesem Konzept ist, und sie haben viele Spieler, und deshalb ist es ja wirklich lustig, wie er das meistert. Und, aber man kann sich sicher sein, intern redet er da schon ein bisschen klarer.
Und erstaunlich ist, er macht ja jeden Spieler eigentlich ein Stück weit besser. Ich kann mich erinnern, damals in Gladbach hat er uns mal vorgerechnet, wie lange ein Spieler braucht, Ballannahme und Verarbeitung. Da war, glaube ich, Roman Neustädter, der brauchte, glaube ich, 2,4 Sekunden. Als er wegging, hat er 1,9 gebraucht, oder der Vergleich war 1,4 zu 0,9. Also der achtet auf jedes Detail. Fußstellung, was du für Schuhe anhast, wie viele Schritte bis zum Freistoß, das ist sensationell.
Ja, auch die Beziehung zu den Spielern. Beziehung zu Reus ist ja auch sehr, sehr speziell. Sie kennen sich ja noch aus alten Zeiten. Ich war jetzt letzte Woche mal bei Ter Stegen in Barcelona. Der sagt auch, mit dem habe ich immer noch Kontakt. Der schreibt und tut. Also der weiß schon, wie er die Menschen einbindet und wie er sie, wie du sagst, auch besser macht und immer wieder so einen kleinen Hinweis gibt. Aber öffentlich macht das leider vor der Kamera
nicht. Ihr müsst mir trotzdem mal erklären, oder Thomas, du auch. Was ist der große Unterschied zwischen 2,4 und 1,9?
Im Spitzenfußball kommt es ja auf Zehntel an. Ich meine, du warst natürlich so versiert mit der Ballannahme und bist ja direkt nach vorne weitergegangen.
Ich wollte den Ball gar nicht
und
haben.
Und ich glaube, 2,4... Ja, du hast ihn weggetreten, aber zwischen 2,4 und 1,9 Sekunden im modernen Fußball, das ist ein Riesenunterschied. Und wenn der Neustädter früher dann immer, ist ja nur ein Beispiel, erst mal geschaut hat, wo spiele ich hin, und hat ihn dann gespielt, und so war er in der Verarbeitung direkt nach vorne. Das war schon ein Riesenunterschied. Also ich bin von Fahrverein einfach begeistert.
Wie groß ist der Anteil von Lucien Favre? Wir haben Witzel gerade schon erwähnt, Reus, ganz wichtige Faktoren auf dem Spielfeld.
Er ist ja neu gekommen im Sommer und hat der Mannschaft wieder ein Gesicht verliehen. Und er musste ja auch viele neue Spieler integrieren. Dortmund hatte ja auch einen Umbruch. Und Lucien Favre ist ja nicht nur ein Fachmann, sondern das, was jetzt auch schon hier in der Runde auch besprochen worden ist, Er versucht wirklich jeden Einzelnen besser zu machen und kriegt das anscheinend auch hin, dass die Spieler besser werden. Und das ist ja wirklich interessant, jetzt nicht nur wegen den 1,9 und 2,4, sondern das ist ja die tägliche Arbeit, die du brauchst als Fußballprofi, dass du diese schnelle Verarbeitung mit dem Ball hast, dass du einen Druck in deinem Passspiel hast. Das sind so wichtige Komponenten, gerade im modernen Fußball. Und ich glaube, dass er das hinbekommt, dass die Mannschaft natürlich das auch versteht, dass die lernen wollen. Und dadurch ist er erfolgreich. Und deshalb ist er so ein klasse Mann. Und deshalb ist er erfolgreich jetzt mit Borussia Dortmund.
Und er ist auch souveräner geworden. Also wenn man es in Hertha-Zeiten oder so, da war er noch ehrgeiziger, wollte die Spieler am liebsten wirklich da reindrängen in sein Konzept. Aber er hat jetzt die Gelassenheit und er schafft es ja auch immer wieder. Ich meine, wenn man gesehen hat, was er da in Nizza gemacht hat, wo er mit weniger Geld da mithalten konnte vorne. Auf Dauer ist es natürlich schwieriger, aber immer wieder, wo er Erfolg hat.
Wir haben noch keine Krisensituation erlebt mit ihm. Wir erinnern uns auch an Lucien Favre, der dann schon ungehalten werden konnte, wenn es kritisch war. Er ist ein so Besessener, er ist ein Fußball-Nerd. Es gibt köstliche Geschichten aus Nizza. Ein Abend mit Max Eberl, der dort mehrmals zu Besuch war, um Player da wegzukaufen, ist höchst amüsant. Es gibt andere Seiten auch und komische Seiten.
Aber man muss auch wieder sagen, Balotelli hat der auch in den Griff. Und das ist also schwieriger, glaube ich.
Nein. Ist auch, ich meine nur als Nerd, als Besessener. Ich meine, diese eine Geschichte ist ja irgendwie unschlagbar. Er war Tabellenführer mit OSC Nizza. Es ist Heiligabend. Der Manager geht zur Heiligen Messe mit seinen Kindern. Es klingelt das Telefon. Wer ist dran? Lucien Favre. Und sagt, ich kann so nicht weiterarbeiten. Und wollte irgendwie noch einen Spieler dazu haben und so weiter. Das ist Lucien
Favre. Weihnachten
darf man sich was wünschen. Er wollte einen neuen haben.
Haben sich nicht so ganz richtig verstanden, die beiden, oder? Kann das sein?
Ja. Weißt du, Max Eber wurde begrüßt. Wie hast du das 4,5 Jahre ausgehalten mit Lucien Favre vom Manager von OSC Nizza? Also, ja, verrückter Hund.
Verrückter Hund, okay. So, da haben wir drei Säulen der Borussia aus Dortmund angesprochen. Vierte schon leicht gestriffen. Gestern eine super Partie wieder gemacht, Roman Bürki. Aber eine Szene hätte dann wäre fast in die Hose gegangen. Und zwar hier. Thomas?
Oh, das hat er natürlich noch überragend.
Aber das ist die Blutgrätsche, das hätten wir früher gesagt, oder?
Also das war ganz eng, aber er hat Glück gehabt, dass er schon so dicht drauf war. Sonst wäre er natürlich vorbei gewesen. Also das war... Ja, ist vielleicht vorher am Ball. Hat er trotzdem gut bereinigt. Aber das ist... Dortmund hat zurzeit auch, du brauchst auch in solchen Situationen das Glück des Tüchtigen und ist nochmal gut gegangen. Bei anderen Mannschaften, jetzt Freiburg zum Beispiel, ich total gerne. bei Freiburg
Glück
zum Beispiel.
Leider.
Ich habe ja extra so viel getauscht.
Alles gut.
So.
Wunderbar.
Und bei Freiburg ist es zum Beispiel gegen Frankfurt nicht gut gegangen. Jetzt ist es gut gegangen.
Also dann schauen wir nochmal.
Bürki hat ja auch eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Man hatte ja am Anfang den Eindruck, der Sprung von Freiburg war fast zu groß für ihn, hat dann das Idol Roman Weidenfeller abgelöst, hat immer mal gute Spiele gemacht, auch sehr gute, aber dann auch mal wieder Fehler drin gehabt. Und ich finde, er hat sein Torwartspiel auf ein anderes Level gehoben. Das ist jetzt ein Torwart, der hinten internationale Klasse
verkörpert. Also wenn man die vorige Saison gesehen hat, hätte man niemals die Entwicklung für möglich gehalten. Da hat er einen Bock nach dem anderen geschossen, dass man schon verzweifelt ist. Und diese Saison ist etwas passiert. Warum die Erster sind, hängt auch ganz wesentlich mit Roman Bürki zusammen. Also die Quote von ihm ist definitiv besser, wahrscheinlich auch durch die Konkurrenz im Nacken aus Augsburg mit jetzt dann... ist man vielleicht auch noch mal anders konzentriert.
Apropos Quote. Mhm. Ruth hat einige Quoten. Mhm.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, das habt ihr schon vollkommen richtig zusammengefasst. Also letzte Saison war für Roman Bürki wirklich eine zum Vergessen. Da hat er eine Unsicherheit nach der anderen gehabt. Jetzt hat er sich wirklich gesteigert, ist 28 Jahre. Man hat den Eindruck, dass er jetzt in dieser vierten Saison beim BVB auch wirklich seine Beste spielt. Und ich habe ein paar Zahlen und Quoten tatsächlich für euch. Also er hat ja richtig zu tun gehabt gegen die starke Leipziger Offensive. Hat 5-mal stark pariert, eben die 0 gehalten. 6-mal überhaupt schon zu 0 in der Liga gespielt. Und insgesamt ohnehin nur 8 18 Gegentore kassiert. Seine Quote in dieser Saison sind 76% parierte Bälle. Also das ist richtig stark. Und IM Football hat auch noch eine Zahl dazugegeben. Heute haben wir es ein bisschen mit Zahlen. Ne? In 23 Pflichtspielen insgesamt 10-0 gespielt. Also Roman Bürki sagt selbst, er hat aus seinen Fehlern gelernt. Er nimmt Mentalcoaching und hat da wirklich an sich gearbeitet. Man sieht es, er ist deutlich gelassener geworden und vor allem auch deutlich souveräner.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Das hat er übrigens gestern gesagt bei den Kollegen von Sky, ne? Das ist ein Mentaltrainer. Habt ihr sowas auch eigentlich?
Individuell. Also individuelle Spieler, jetzt kein Mentaltrainer für eine Mannschaft, aber natürlich ist das ein Bereich, den du auch ein bisschen trainieren kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst und das nutzt der eine oder andere auch.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeitet so jemand?
Das gab es in eurer Zeit noch nicht, ne? Aber es gibt ja gibt natürlich schon. Nein, das hat sich ein bisschen.
In der ersten Stunde habe ich ja schon so oft gehört, wie alt ich bin. Vielen Dank, oder?
Nein, aber das ich auch. Dass du natürlich versuchst, im Prinzip Leistung auf den Punkt abzurufen. Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Ich glaube, das findet heute natürlich auch immer auch extrem wichtig. Wie verhält er sich im Spiel, weil er natürlich nicht immer in Aktion ist. Ein Torhüter, der hinten steht. Wie ist er für jede Aktion sozusagen hundertprozentig da? Und da gibt es mit Sicherheit auch Techniken, die man da lernen kann.
Geht die Initiative von den Spielern aus? Sind die also auch willig, das anzunehmen? Oder muss der Verein das ein bisschen pushen?
Nein, das muss natürlich aus der Motivation der Spieler herauskommen, sowas zu machen und sich weiterentwickeln zu wollen und nicht als Verein irgendwas draufzusetzen. Davon halte ich nichts, weil das muss im Interesse des Spielers sein und auch dann zueinander passen.
Hast du auch mal einen dabei? Oder was hältst du überhaupt davon? Sagen wir es mal so.
Ja, ich finde das generell schon gut, auch gerade jetzt im modernen Fußball. Wir haben oder die Spieler, die haben ja sehr viele Sachen zu verarbeiten. Und ich denke, dass es ganz gut ist, dass der eine oder andere, wir sprechen ja immer über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Es gibt Stürmer, die eine ganze Weile das Tor nicht treffen. Roman Bürki war letzte Saison nicht so gut. Und dann, wenn es diese Möglichkeiten gibt, wir gehen ja auch zum Physiotherapeuten und wir gehen ja auch wir haben Spezialisten für jeden Bereich. Und der Kopf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur beim Fußballprofi, sondern generell. Und wenn man mit einem Selbstvertrauen, mit einem gesunden Selbstwertgefühl in ein Spiel reingeht und weiß, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, auch in brenzligen Situationen, dann hilft das natürlich schon. Und jeder hat die Möglichkeit, ich finde das gut, Simon, dass er auch so offen darüber spricht. Die Spieler haben die Möglichkeit, so einen Mann zu kontaktieren. Und ich denke, im heutigen Fußball ist das gang und gäbe.
Und gerade auf der Torwartposition. Also wenn man sieht, dass selbst
Buffon... Ja gut, ich bin eh ein bisschen alleine immer. Ne?
Ja, so
allein.
Der Druck ist am größten. Du bist immer da an der Arsch, wenn was passiert. Und wenn selbst so ein Buffon jetzt im Nachhinein dann sein Depressionsgeständnis, das er vor kurzem gegeben hat, ich meine, besser geht nicht. Also das ist schon ganz, ganz ein hohes Fach. Und wenn selbst der jetzt sagt, ja, und ich hatte da Probleme und öffnet sich. Und das zeigt ja, dass die Hilfe jeder in Anspruch nehmen sollte, der sie braucht, wie du selber sagst, aber das muss von den Spielern selber kommen. Und ich finde gut, dass jetzt darüber geredet wird, weil so Spieler auch sehen, es ist keine Schande, wenn man das macht. Und es ist ganz normal und man hat für jeden Bereich seinen Trainer, wieso auch nicht für den Kopf.
Es sollte jetzt auch kein Vorwurf sein an die Spieler oder an die Trainer, in keinster Weise. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da.
Du bist ja nicht dran.
Ja, bitte, du hast gerade gesagt, früher wurde es nicht ganz so positiv gesehen.
Also ich kann mich daran erinnern, noch zu meiner Spoppelzeit, wenn wir dann rausgefunden haben, eine Mannschaft hat einen Mentaltrainer, dann war das für uns tatsächlich immer so ein Signal als Eingeständnis einer Schwäche. Es muss da etwas repariert werden. Wahrscheinlich haben wir das damals auch aus Unwissenheit geschrieben, was ein solcher Mentaltrainer leisten kann. Heute ist dann ein ganz anderer Zugang. Man sagt, er hilft mir, mich zu verbessern, womöglich eine Bremse zu lösen. Also das wird auch in der Presse so nicht mehr dargestellt, sondern es wird als etwas Positives dargestellt, so wie später zum Massage gehen, also zum Physiotherapeuten. So geht man eben zu jemandem, mit dem man mit dieser Drucksituation, mit dieser mit dieser Spielweise, mit der Einstellung da gemeinsam dran arbeitet. Also dieser negative Touch, den es da mal gegeben hat, der ist, glaube ich, verschwunden. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch gut so, wenn es die Spieler besser macht und ihnen hilft. Warum sollte man das nicht in Anspruch nehmen? Alles andere wäre ja Nonsens.
Ja. Genau. Absolut. So, dann machen wir weiter mit Bayer Leverkusen. durchwachsene Vorrunde nennt man das, glaube ich, Simon. Ne? 24 Punkte, wenig Konstanz. Und der hochtalentierte Kader spielt viel zu oft unter den Möglichkeiten. Jetzt der neue Trainer da, Peter Bosch, der soll alles ändern. Aber gestern hat das noch nicht so richtig geklappt.
Schmerzhafter geht's kaum noch. Leverkusen hoch überlegen, mehr Torschüsse, mehr Spielanteile, mehr Chancen, mehr Zweikämpfe. Bayer gewinnt alle relevanten Statistiken und verliert trotzdem das Spiel.
Am Ende des Tages zählt natürlich dann trotzdem nur, wenn der Ball über die Linie geht, und das haben wir halt leider nicht geschafft.
Leverkusen ist noch ineffizienter als vor der Winterpause. Peter Bosch muss mit ansehen, wie seine Mannschaft 21 Mal aufs gegnerische Tor, aber kein einziges Mal ins Tor schießt. Doch mit dieser Chancenverwertung hat Bayer keine Chance, Anschluss an die Spitzengruppe zu finden. Leverkusen versaut den Einstand des neuen Trainers.
Wenn man eine von den vielen Torchancen genutzt hätten, hätte man sagen, es war ein gelungenes Debüt. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr, sehr gut. Man konnte auch ein bisschen die Handschrift sehen.
Heiko Herrlichs Handschrift war letztlich sein Verhängnis. Der Vorwurf, zu wenig aus dem hochtalentierten Team herausgeholt zu haben. Rausschmiss im Dezember trotz zweier Siege am Stück. Bosch wurde quasi als Juwelier verpflichtet, um die vielen Rohdiamanten wie Brandt, Havertz und Bailey endlich zu Brillanten zu schleifen. Der Holländer gilt als Talentförderer, als Bessermacher.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht damit so gerechnet, dass wir jetzt so ein gutes Spiel abliefern, auch wenn es dann im Endeffekt nur zu 0 Punkten gereicht hat. Aber ja, ich glaube, man kann zufrieden sein.
Zufrieden nach einer Niederlage? Das wird Bosch seinen Rohdiamanten austreiben müssen. Ein bisschen mehr Glanz im Leverkusener Spiel ist unverkennbar. Doch das Ergebnis zeigt, auf Juwelier Bosch wartet noch jede Menge Feinschliff.
Wo müsst ihr anfangen? Mit dem Feinschliff.
Ja, ich glaube, also es war ja nicht zu erwarten, dass innerhalb von 2 Wochen kannst du nicht als neuer Trainer, das weiß Thomas auch, alles sozusagen umstellen, dass alles hundertprozentig funktioniert. Und das war klar, dass wir einen Schritt nach vorne machen wollen, auch von der Spielweise her, wir etwas anders spielen wollen. Und dass jede Menge Arbeit noch auf uns wartet, um das sozusagen zu perfektionieren. Und ich glaube,
was heißt denn Ansätze, andere Spielweise?
Simon, das haben wir ja gestern gesehen, dass offensiver. Wir natürlich, genau, offensiver, dass wir auch mehr den Ball haben. Wir haben gestern viele Chancen. Leider war die Chancenverwertung nicht gut. Ein Punkt, wo wir auch dran arbeiten müssen. Ja. Aber viel mehr Chancen rausgespielt als vorher. Und dass dann natürlich jedes Rädchen, wie das im Fußball dann ist, muss die Abstimmung, da muss man lange dran arbeiten. Das ist noch ein harter Weg, bis wir es perfektionieren. Das war uns aber klar, dass es nicht jetzt direkt beim ersten Spieltag alles funktionieren kann.
Ja. Habt ihr keinen Knipser, keinen richtigen?
Ja, nach dem gestrigen Spiel ist es ja einfach zu sagen, klar, haben wir viele Chancen gehabt, kein Tor gemacht. Wir haben viele torgefährliche Spieler vorne, die gestern leider das letzte bisschen gefehlt hat.
Und hinten? 30 Gegentore? Und jetzt wollt ihr noch offensiver spielen?
Ja, aber es ist ja...
Geht das nicht dann wieder in die falsche Richtung?
Na, offensiver heißt ja nicht immer, dass man die Defensive vernachlässigt, sondern man muss
das
ja schon.
Das sagst du so einfach.
Ja, das sage ich so einfach, aber das, die Spielweise, man kann eine offensive Spielweise haben und trotzdem sehr, sehr auch auf die defensive Absicherung achten oder auf das defensive Verhalten. Und ich glaube, dass wir da es gestern schon sehr aufmerksam gemacht haben, sehr, sehr wenig zugelassen haben. Gladbach hat natürlich jetzt. Auch mit dem Selbstvertrauen im Rücken natürlich die erste Chance direkt genutzt. War sozusagen ganz enge Geschichte, aber haben sie gut gemacht. Aber ich glaube, dass wir auch defensiv gestern eine ordentliche Leistung abgeliefert haben.
Du weißt, was ich mit dem Knipser meinte, ne? Vorne drin einer, der auch mal ein paar Tore garantiert.
Kevin Volland. Volland ist ja schon Knipser.
Ja, aber der hat
aber ist das der Typ dafür?
Ich finde schon.
Ja, der ist auch mit unserer bester Torschütze in der Hinserie. Und das ist auch klar, wenn jetzt insgesamt nicht so viele Tore gemacht, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Und dass bei Stürmern auch ein bisschen das Selbstvertrauen ist. Das sieht man bei Gladbach gestern, dass die erste Chance genutzt wird. Bei uns hatten wir ein paar Chancen ein bisschen gefehlt. Aber das ist bei Stürmern immer so, dass natürlich auch ein bisschen dieses Selbstverständliche, die Leichtigkeit dazukommen muss. Und die musst du dir am Anfang erst immer arbeiten, bis die kommt. Und dann wird es auch einfacher.
Also ich finde die Kritik auch ein bisschen überhart, weil wer das Spiel gestern gesehen hat, ich meine, du hast es ja richtig angesprochen, also Bosch, großes Kritikpunkt war ja immer bei Dortmund, Defensive zu weit vorne, zu schlecht. Ich glaube, Gladbach hatte zwei echte Chancen, die andere von Hofmann. Eine wurde gemacht und spielerisch hat es wirklich sehr, sehr gut ausgeschaut, muss man sagen.
Ja, wir sprechen das gleich. Ne? Ja, vorher haben Sie die Möglichkeit, was zu gewinnen. Ich muss dich so unterbrechen. Simon erklärt uns dann alles, was besser werden muss. Also, Sie können dann ein iPhone X und 3000 Euro gewinnen. Viel Glück, wir sehen uns gleich wieder. Euer von Arnold Bent, live aus Mittelmitte, Landwirtschaft Flughafen, beim Check 24, Doppelpass. Bei Leverkusen verliert gestern 0:1 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Heimpremiere, überhaupt Debüt von Peter Bosch. Viele Torchancen, Simon, haben wir gerade gesagt. Wann warst du genervt irgendwann, dass keiner reingeht?
Nach dem Spiel.
Doch schon so früh.
Nach dem Spiel auf jeden Fall. Nach dem Spiel. Nein, weil du kannst ja auch Spiele noch in der Endphase. Man hat ja schon so in der Mitte der zweiten Halbzeit gedacht, okay, jetzt fällt es irgendwann und dann kann vielleicht das Spiel sogar noch mal mit Schwung für uns fallen. Und gut, nach hinten raus haben wir noch die Hoffnung, dass wir zumindest mal einen Ausgleich machen. Aber
Simon, ich habe, was Thomas eben gesagt hat, mit dem Mittelstürmer. Zu deiner Zeit war Kießling da, früher war Berbatov da, davor war Kirsten da. Und Volland ist für mich eigentlich eher so ein spielender Stürmer, der um einen Mittelstürmer, einen Knipser drumherum spielt. Alario habe ich damals gedacht, der macht viele rein, und, hat auch am Anfang funktioniert, spielt im Moment keine Rolle. Also der Mann, der vorne zuverlässig dir 15 bis 20 Tore garantiert, den sehe ich im Moment irgendwie nicht bei Leverkusen. Also da würde ich nochmal auf das Argument von Thomas eingehen. Oder glaubst du, dass Volland die Rolle spielen kann?
Doch, glaube ich schon, dass er die Rolle spielen kann. Er kann mit Sicherheit auch die Position dahinter spielen. Glaube auch, dass Lucas Alario die Position spielen kann. Dem mit Sicherheit ein bisschen unsere offensivere Spielweise. Es ist mehr ein Stürmer schon, der in die Box gehört. Jetzt nicht unbedingt ein Konterstürmer. Ich glaube schon, dass wir da auch zwei Stürmer haben, die uns ordentlich Tore garantieren können.
Aber du hast ja auch einen hohen Anspruch, Simon. Du selbst, meine ich jetzt. Ne? Immer nur schön spielen und nicht gewinnen?
Nein.
Kann ja auf Dauer nicht... Das sein, was du dir vorgestellt hast.
Nein, das ist klar. Natürlich wollen wir erfolgreich spielen. Die Frage ist ja, mit welcher Art und Weise wollen wir
Aber ist das nicht erstmal egal?
Erfolgreich spielen?
Weil du sagst und Weise. Ich meine.
Ja, im ersten Moment, wenn du kurzfristig es betrachtest, kannst du sagen, okay, du musst einen Punkt machen. Aber ich glaube, langfristig musst du natürlich dein Spiel entwickeln. Wenn du den Anspruch hast, auch oben mit dabei zu sein, glaube ich, dann.
Aber das ist ja der Anspruch, ne?
Genau, und werden alle Mannschaften irgendwann vor die Wahl gestellt, sozusagen beim Spiel, das Spiel auch zu entwickeln, weil der Gegner sich dann vielleicht eher hinten reinstellt oder auf Konter spielt. Und dann bist du gefordert, diese Spielweise auch ein bisschen auch zu entwickeln und so Spiele zu gewinnen. Natürlich ist es nicht nur das Ziel, schön zu spielen, sondern zu gewinnen am Ende.
Geduld haben Sie aber nicht so gehabt, ne?
Ja, es ist trotzdem irgendwas Grundsätzlicheres, Simon, was ich nicht verstehe. Und das ist so ein bisschen die Mentalität bei Bayer Leverkusen. Dann sehe ich zwei Spiele im letzten Jahr, wo ich denke, jetzt ist der Schalter umgelegt. Ihr gewinnt 6-2 in Bremen. Ein paar Tage später gewinnt ihr 5-0 in Gladbach im Pokal. Wiederum drei Tage später, glaube ich, verliert ihr zu Hause 1-4 gegen Hoffenheim. Und ich dachte, wenn so zwei Erfolgserlebnisse, so besondere Erfolgserlebnisse da sind, so ein 6-2 im Weserstadion, in Gladbach im Pokal 5-0, dann muss doch klar sein, dass es funktioniert. Aber warum funktioniert es danach nicht? Kapiere ich nicht.
Ich glaube, dass in den beiden Spielen natürlich extrem viel wirklich geklappt hat. Auch sag mal, in Gladbach war das nicht so ein klares Spiel, wie das Ergebnis am Ende war. Und wir haben in der Phase, glaube ich, nicht wir hatten am Ende nicht die Konstanz oder die Kontrolle häufig über die Spiele. Wir sind natürlich eine Mannschaft, die sehr viel schnelle Spiele hat. Da haben wir das in beiden Spielen unglaublich
Potenzial.
Genau, unglaublich gut genutzt, sozusagen aus Kontersituationen Tore zu machen. Und aber haben es nicht geschafft, sozusagen eine Konstanz reinzubekommen in einer wirklichen Spielkontrolle, wenn man nicht alles sozusagen, wenn jeder Schuss drin ist.
Es sind natürlich auch sehr, sehr viele junge Spieler. Du hast das Potenzial angesprochen.
Ja.
Die muss man natürlich auch führen. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum der Trainer ausgetauscht wurde. Also
Leipzig hat auch viele junge Spieler, ne?
aber wird auch gut geführt, muss man auch wirklich sagen. Also so. Bei Herrlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man mit den Spielern gesprochen hat, da fehlt halt einfach auch ein bisschen, wenn man nur motiviert. Das funktioniert am Anfang ziemlich gut. Mhm. Aber irgendwann, die Spieler sind heute intelligent genug, die wollen auch Inhalte hören vom Trainer. Und ich glaube, dass deshalb Bosch auch ganz gut passt, weil die Spieler hat man jetzt auch nach dem Spiel gesehen und man hat es auch schon in der Vorbereitung gehört. Was der ihnen erzählt, bringt sie weiter, das nehmen die an. Und sie haben auch wirklich, ich betone es nochmal, ich finde, sie haben auch gestern wirklich gut gespielt, auch wenn sie verloren haben. Und Gladbach ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft derzeit, die sind in Form. Aber
Christian ist nochmal wieder, da kommen wir wieder drauf. Gut gespielt, ja, hohe Qualität, viel Potenzial.
Es ist ein Spiel.
Aber das ist ja nicht das erste Spiel.
Das erste Spiel unter Bosch, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Man hat gestern schon gesehen, was er gemacht hat. Das Spiel war gut. Sie haben seinen Ball bis
jetzt Fußball.
Aber es war auch gut. Man kann jetzt nach einem Spiel jetzt nicht sagen, man kreidet ihm jetzt die ganzen Dortmund-Spiele auch noch an. Das hat gut ausgesehen, aber...
Ich versuche mal eine Brücke zu bauen. Also, das ist das eine von außen, Trainer. Was ich vermisse auf dem Platz, und das ist der jungen Mannschaft geschuldet, klar, ist sozusagen so ein Spielertyp, der diese Mentalität verkörpert, der auch in schwierigen Situationen diesen jungen Laden irgendwie zusammenhält. Und den sehe ich da nicht im Team. Wir haben vor ein paar Minuten geredet über Witzel, über Delaney und genau das, was Dortmund unterscheidet, auch zum Kader davor, auch zum letzten Jahr, dass du in engen Situationen ein paar Kanten im Team hast, die den Laden zusammenhalten.
Wir haben gerade über die Benders diskutiert.
So, und das
die ist das Potenzial.
Ja, aber das ist ja die Frage, müssen wir, haben die beiden Benders, die in individuellen Situationen wirklich großartig sind und Dinge tun in ihrer Hartnäckigkeit, die andere nicht können, haben die Benders dieses Potenzial?
Frag ihn mal bitte.
Ja, absolut. Also da haben wir zwei ganz wichtige Stützen, auch Arangis auf der Sechs, weil wir vorhin beim Thema Sechser waren. Sie sind Spieler, die Erfahrung haben, aber ja, auch Mentalität mitbringen. Also ich glaube nicht, dass das in diesem Verbund sozusagen der Defensive, dass wir da einen Mangel an Mentalität haben.
Aber die Mentalität hat man ja ganz oft angesprochen in Leverkusen. Und ich habe zum Beispiel das Spiel auf Schalke gesehen, da hat nur die Mentalität gestimmt. Da war spielerisch gar nichts und das haben sie mit Mentalität gewonnen. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, letztes Jahr Fünfter geworden, da hat man gesagt, wir sind zurück in Europa und hat eigentlich eine Riesenchance liegen lassen, in die Champions League zu kommen, weil Dortmund war so schlecht drauf. Hoffenheim kam dann von hinten, da ging es nachher ums Torverhältnis. Und ich hatte den Eindruck, bei jedem Spiel, ich habe ein paar Spiele gesehen, auch in der Europa League, diese Leichtigkeit, die Leverkusen sonst spielerisch immer ausgezeichnet hat, die war in diesem Jahr gar nicht da. Und jetzt hast du den Fakt, 24 Punkte. Ich glaube auch, dass Heiko Herrlich, das war nachher so ein bisschen bleiern. Jetzt hast du ein wahnsinnig schwieriges Auftaktprogramm gegen starke Gladbacher, spielst jetzt in Wolfsburg und gegen die Bayern. Das ist für Peter Bosch natürlich keine ganz einfache Situation.
Frage, was war denn der größte Fehler von Heiko Herrlich, deiner Ansicht nach?
Der größte Fehler am Ende sozusagen in der Bilanz der Hinserie haben wir natürlich, was auch schon angesprochen wurde nicht spielerisch so überzeugt oder auch von den Punkten her, dass wir die Hoffnung hatten, dass wir in der Rückserie da weiter sozusagen darauf aufbauen können und weitermachen.
Wenn man ganz hart ist, muss man sagen, vielleicht war der Fehler auch schon, dass man sich gleich im Sommer getrennt hat. Man wusste über den Verhältnis Mannschaft-Trainer, man wusste über die Schwächen von Herrlich. Vielleicht hätte man den Schritt, der jetzt kritisiert wurde, weil er noch zwei Spiele gewonnen hat, im Winter, hätte man im Sommer vollziehen können. Und dann hätte man einfach dann gleich von Anfang an einen Neubeginn machen müssen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen spät.
Formuliere das meine Frage um, ja?
Ja, nee, aber genauso ist es. Also ich finde auch Herrlich im Sommer Trennung, Neuanfang und dann. Und die Gefahr besteht nämlich jetzt, wenn die Mannschaft nicht Europa erreicht und sie haben Talente, also wenn man Harvard sieht, ich glaube, das ist das Größte, was im deutschen Fußball momentan rumläuft. Wenn du die dann nicht halten kannst, dann wird es für Leverkusen gefährlich.
Hätte man sich eher trennen müssen?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich im Sommer nicht involviert war. Bin seit Anfang Dezember in dem Job. Von daher war ich auch nicht involviert in die Zeit im Sommer.
Du wusstest gar nichts.
Nein, ich war davor. Ich bin seit Sommer wieder bei Bayern 04 Leverkusen. Und da maße ich mir ja kein Urteil an, in einer Zeit, wo ich nicht mit involviert war, dann eine Aussage zu treffen. Wir sind in die neue Saison so gegangen in der Konstellation. Und wir haben jetzt einfach eine Veränderung vorgenommen.
Diese Trennung war natürlich sehr unglücklich, ne? Wie sie auch gelaufen ist, Reinhold. Oder?
Ja, okay, da waren dann die zwei Siege davor. Es ist ja immer so ein Konflikt, den man mit Bayer Leverkusen hat als Fußballfan. Auf der einen Seite sind wir immer ganz verknallt, wenn es toll läuft bei euch, dann ist das so gut anzugucken, dass er sagt, hey, das ist geiler Fußball. Das ist so wunderschön, die Entdeckung von Havertz vor anderthalb Jahren, dass, wenn es läuft, wenn Bailey wieder die alte Form zurückgewinnt, wenn dieses Tempo, dieser Highspeed bei euch drin ist, dann guckt man sich das wahnsinnig gerne an und sagt, ja, geile Mannschaft. Und dann gibt es wieder diesen Moment, wo es in sich zusammenfällt, mentalitätsmäßig. Und denke ich, ist das Vizekusen da so reingewachsen, dass das irgendwie nicht rauszukriegen ist? Ist das immer noch da? Das finde ich so schade, weil fußballerisch finde ich Leverkusen an guten Tagen großartig.
Ist das dann nicht vielleicht die wichtigste Aufgabe, Simon? Das, was Reinhold gerade sagt, was manchmal so fehlt, euch vorgeworfen wird?
Ja, am Ende
Mentalität, ist das, Entschlossenheit.
Das Mentalität,
weiß nicht, wie es nennen willst, aber
das, ja, auch auf Schalke haben wir wirklich nur über Mentalität gewonnen. Wir haben,
das geht,
glaube ich, die zweitmeisten Kilometer sozusagen in der Hinserie von allen Mannschaften gelaufen. Also kann man auch nicht sagen, die Mannschaft läuft zu wenig oder strengt sich nicht an. Am Ende ist es ja eine Frage der Konstanz, die Topleistung abzurufen. So, das ist eine permanente Herausforderung. Natürlich immer, wenn man auch mit viele junge Spieler hat, die talentiert sind, dass es da mehr schwankt, das ist ganz normal, auch in Leistung. Und das wird immer die Aufgabe sein und auch Herausforderung, versuchen, da trotzdem auch in jungen Jahren eine möglichst hohe Konstanz.
Und da ist immer wieder die Aufgabe vom Trainer. Ich meine, du hast Bailey angesprochen, finde, das ist das beste Beispiel. Ich meine, ein Riesentalent, aber der muss natürlich, ist nicht ganz einfach, aber der muss auch geführt werden. Und dass der so einen formellen Absturz gehabt hat in der Hinrunde, finde ich, hat schon sehr viel gezeigt. Ich meine, der wurde bei Bayern gehandelt, der wurde bei englischen Topclubs gehandelt. Und auf einmal spielt er bei Leverkusen keine Rolle mehr. Da frage ich, um so einen Jungen muss ich mich doch kümmern.
Das ist ein gutes Beispiel, Christian. Was machst du mit Bailey? Das ist dein Aufgabenbereich, richtig?
Ja, auch mein Aufgabenbereich. Natürlich mit Rudi Völler zusammen. Aber in der täglichen Arbeit natürlich des Trainers, klar.
Ja, und du?
Ja, und ich. Also natürlich trainiere ich. Thomas, du weißt auch, wie es... natürlich, wenn
Nein, du kannst
wenn
nicht,
Themen
du
sind, natürlich auch fit, mit dem zu sprechen. Natürlich in Kontakt zu sein. Auch mit seiner Familie. Aber in der alltäglichen Arbeit, klar, ist der Trainer, der in der Verantwortung steht.
Aber ist es nicht auch so, gerade bei diesen jungen Spielern, weil wir sie immer ansprechen, Bailey, da war doch letztes Jahr dieser Wirbel, wie gerade Christian gesagt hat, wo der überall gehandelt wurde, dann die Frage, spielt er für Jamaika, da kommt immer sein Stiefvater, der hat irgendwie ganz komische Vereinbarungen unterschrieben, da werden ihm irgendwelche Flausen ins Ohr gesetzt, der fährt mit dicken Kisten da in Leverkusen vor. Dann hast du einen Brandt, der hat bei der WM selber, glaube ich, in 5 Minuten mehr bewegt als viele andere in 180 Minuten, aber hast ja trotzdem auch dieses Negativerlebnis mit dabei. Und dann ist natürlich immer die Frage der Stabilität. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Leverkusen ist so ein bisschen in eine Falle getappt. Hättest du Herrlich nach Platz 5 punktgleich mit der Champions League entlassen nach einem Jahr, hätten alle gesagt, was ist denn eigentlich mit euch los? Jetzt entlässt du ihn, nachdem er von den letzten 5 Spielen 4 gewonnen hat und bringst einen Trainer, der mit Ajax einen hinreißenden Fußball gespielt hat, der aber, das wird nicht mehr lange dauern, wenn er jetzt gegen Wolfsburg und Bayern nicht gewinnt, dann rechnet man nämlich vor, inklusive seiner Dortmund-Zeit, aber der hat seit 10 Spielen nicht gewonnen. Also das ist auch psychologisch, finde ich, eine schwierige Situation für Bayern.
Also was fehlt dir?
Klare Linie? Ich sage jetzt nicht Mentalität.
Nein,
ich glaube tatsächlich, wie der Kollege gesagt hat, man hätte sich besser im Sommer getrennt, aber da ist halt die Frage, wie verkaufst du das? Und jetzt schleppst du dieses Thema von Anfang der Saison mit durch. Das ist schwer.
Aber kannst du jetzt ja nicht mehr ändern, ne, Simon, oder? Jetzt muss die Situation ja annehmen.
Ja, und sie müssen in die Europa League kommen. Also ich sage immer noch, Platz 7 ist für Leverkusen, also das könnte ja auch reichen, immer noch mindestens drin. Aber vorne, Champions League, die sind schon ziemlich weit weg.
Komm, dann schauen wir mal aufs Spiel. Gladbach hatte nicht viele Chancen, Thomas. Das 1-0.
Ja, das war aber gut gespielt, ne? Ins letzte Drittel. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hoffmann, ob der sich den selber vorspielen wollte, aber auf alle Fälle war es dann ein genialer Pass. Laufweg.
Also hier.
Sensationell, ne? Ist auch auf der Linie gewesen. Richtig gut. Und ne, dieser Ball geht rein und auf der anderen Seite.
Er hat gestern zugestanden, es war eigentlich eine Vorlage für sich selbst.
Ach so, hat er auch zugestanden.
Ja, das habe ich nicht gehört.
Aber so sah es aus.
Ja. Simon, was ist schiefgelaufen bei euch? Also Gladbach haben wir gelobt.
Genau, wir haben einmal natürlich die Abstimmung ein bisschen...
Das ist nicht gerecht.
Ja, gut, der Pass geht natürlich ins Mittelfeld durch. Da hat einmal die Abstimmung nicht ganz genau gepasst, waren... Und dann sind wir rücken mal ein bisschen zu früh.
Warte, aus guck der, mal hier, da.
Nee, dieser passt natürlich, klar, den kriegen sie gut durch.
Ja.
Und dann rücken wir ein bisschen zu früh aus der Abwehr raus.
Und die Alibi-Grätsche dann?
Ist doch keine Alibi-Grätsche, sondern er versucht noch den Winkel zu verkürzen, sodass das Fenster einfach für den Schützen kleiner wird, sag mal, zwischen Torwart und Abwehrspieler. Und ja, der passt genau.
Die Zuordnung nicht gestimmt im Zentrum.
Ein Spieler hebt es abseits auf. Es ist,
ja. Man kann es auf einer guten Seite betrachten.
Gut gespielt.
Stinde, Hofmann und dann Player, der überhaupt nicht da war, der überhaupt keine Rolle spielte, aber dann so effektiv ist, so ein tolles Tor zu machen.
Also Gladbach ist natürlich auch eine Hausnummer dieses Jahr, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, komm, wir wollen Simon jetzt auch mal ein paar schöne Szenen zeigen, obwohl der Ball nicht reingeht. Das kann ich schon mal verraten an der Stelle. Also, Chance
Gladbach von ist eine Hausnummer, finde ich, sollte man auch bezahlen jetzt hierfür.
Also Gladbach ist eine Hausnummer?
Ja, ich meine, du solltest immer da reinzahlen
jetzt. Ja, mache ich gerne, aber ich weiß nicht, ob das vor der Saison alle so gesehen hätten, aber gut.
Sag Gladbach. Du warst dir ja sicher.
Ich habe tatsächlich 50er Meister gekriegt. Hohe Tore, die Gladbäste.
Simon, ist er dazu überrascht oder hat er gedacht, da kommt noch einer, der ihn weggrätscht? Oder?
Ja, er versucht den Ball natürlich möglichst weit oben zu treffen, damit er keine Zeit verliert und kommt dann vielleicht nicht mehr mit ganz so viel Druck einfach hinter dem Ball. Weil er natürlich sehr schnell abschließen muss. Deswegen kriegt er nicht so viel Wucht dahinter. Weil ein bisschen mehr Wucht vielleicht dahinter kriegt, geht er vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in die Ecke.
68. Minute. Karim Bellarabi. Thomas, das sieht man noch.
Sie könnte schön nach vorne spielen. Ja, wunderbar durchgepasst.
Oder?
Ja, genialer Pass. Also besser kannst du nicht dich durchspielen, weil Gladbach steht ja eigentlich geordnet in der Defensivarbeit. Und das ist schon großartig gespielt. Und sowas haben sich nicht belohnt dafür gestern. Und deshalb ist es natürlich bitter, dass sie ohne Punkt da stehen.
Ging so hin und her, 77. Minute, wieder Kai Havertz, die haben sich abgewechselt ein bisschen, Bellarabi und er. Ne? Christian nickt schon, du weißt, welche Szene kommt.
Ja,
Herr Havertz. Sag was dazu.
Ich sag nur erstmal, Havertz hat gestern wirklich, hat es mehrmals auf dem Fuß gehabt, aber sind wir ja beim Alter, der ist jetzt 19, auf dem Kopf. Also wie gesagt, das immer, wenn ich an Leverkusener Zeiten denke, ich meine, der hat sicher das Niveau, dass er auf Weltspitze Baller kommt, der ist torgefährlich, der ist groß, also von dem werden wir noch einiges sehen, aber er ist halt noch nicht so weit. Er trägt da schon wahnsinnig viel Verantwortung in dieser Mannschaft, macht es auch gut, aber es sind halt diese Szenen, die das dann noch ein bisschen entscheiden und da fehlt halt noch ein bisschen die Erfahrung.
War schwer.
Ja, es ist technisch eh schon sehr, sehr anspruchsvoll.
Was war schwer? Erzähl.
Na, es war schwer, den Ball dann noch zu drücken, weil er hatte ja auch Gegnerdruck. Also da würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen.
Nein, aber der
ist überragend. Man sieht aber auch den Laufweg. Mittelfeldspieler, früher Michael Ballack, hat ja auch in Leverkusen gespielt.
Er ist da.
Richtig klasse, torgefährlicher Spieler. Mhm. Schwer zu verteidigen, wenn dann jemand von der Box losstartet, um reinzugehen. Macht natürlich Räume frei für den anderen Stürmer. Also das ist schon großartig, auch mit welcher Gelassenheit er schon Fußball spielt. Also ist echt ein cooler Junge.
Also, der neue Ballack heißt Kai Havertz, okay. Ja. Wir wollen noch mal hören, was er gesagt hat eben. Es kam im Beitrag. Bin mal gespannt, was Simon sagt.
Der neue Ballack. Ja, ich hätte jetzt auch nicht damit so gerechnet, dass wir jetzt so ein gutes Spiel abliefern, auch wenn es dann im Endeffekt nur zu 0 Punkten gereicht hat. Aber ja, ich glaube, man kann zufrieden sein.
Hat das deiner Mannschaft gar nicht selbst zugetraut oder wie habe ich das verstanden?
Nein, also was er gesagt hat, klar, das ist unsere Spielweise, dass wir, muss ja auch sagen, Gladbach ist wirklich eine absolute Top-Mannschaft, hat man gestern auch gemerkt, dass sie sehr stabil sind und die haben wir phasenweise wirklich teilweise auch im eigenen 16er reingedrückt und ich glaube, dass das nicht zu erwarten war, dass wir vielleicht auch so schnell auch wieder eine Dominanz in unser Spiel bekommen und das haben wir gestern ganz gut gemacht.
Ach so, weil es jetzt so nach der Winterpause so schnell ging, ne? Das meint er damit?
Ja, was wir vorhin hatten, dass wir versucht haben, auch ein bisschen die Spielweise umzustellen. Und das natürlich innerhalb von, am Ende waren es irgendwie 10 Tage oder maximal knapp 2 Wochen, einen neuen Impuls in eine Mannschaft setzt, ist ja nicht zu erwarten, dass du dann, wenn du gegen eine Spitzenmannschaft auch der Bundesliga spielst, und das ist Gladbach absolut zurzeit, dass das alles hundertprozentig funktioniert oder dass du es auch schaffst, die phasenweise eben sehr stark unter Druck zu setzen.
Dann hören wir nochmal den Trainer von Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking. Er hat zumindest, habe ich den Eindruck, wenn man sich das so anhört, Lehren gezogen aus dieser Pokalniederlage.
Ja, ich finde, dass der Ansatz von Peter Bosch passt wunderbar zu Bayer Leverkusen. Und ich denke, gerade auch in der zweiten Halbzeit hat man zum Teil auch schon gesehen, mit welcher Wucht sie dann auch agieren können. Wir haben uns ein bisschen darauf eingestellt heute. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu offen zu stehen als Mannschaft. Wir dürfen ihnen nicht die Räume geben, die sie aufgrund ihrer fußballerischen Qualität, die sie gerade auch in der vordersten Reihe haben, dass sie das ausspielen können. Und deshalb war für uns erstmal heute die defensive Arbeit, das war Schwerstarbeit, aber das haben wir hervorragend gelöst.
Hat er ihn entschlüsselt? Nee, ne? Ein bisschen zu viel gesagt.
Ja, ich habe die Phase von Peter Bosch in Dortmund ja sehr gut verfolgen können. Auch wie er fulminant da gestartet hat damals. Es wird niemanden in Dortmund geben, der sagt, es sei ein schlechter Trainer. Es hatte andere Gründe, warum das dann, oder drei Gründe, warum das bei Borussia Dortmund nicht funktioniert hat. Erstens, die Mannschaft hat nichts getaugt in Dortmund zu der Zeit. Zweitens, okay. Ja, deswegen ist ja ein Drittel ausgetauscht worden. Zweitens, die Mannschaft war von diesem Bosch-System einfach nicht überzeugt. Du musst schon mit Haut und Haaren diesen Stil auch mitleben und mit den Konsequenzen dann auch irgendwie zurechtkommen. Da war die Mannschaft nicht einverstanden mit den Anweisungen, die es da zum Teil gegeben hat. Und drittens, der Peter Bosch selbst ist ein sehr sturer Trainer. Zumindest war er das in Dortmund. Er ist so überzeugt, dass er das zu spät da irgendwelche Korrekturen machen wollte. Das führte dazu, als damals der Wendepunkt war Hannover, Breitenreiter dieses System entschlüsselt hatte und hatte das Gegengift gefunden. Das klang so ähnlich, wie es jetzt Hecking auch gesagt hat, dass man eben dann hinten anfälliger ist, wenn man so viel Druck nach vorne dann ausführt. Ich denke mal, dass er daraus gelernt haben wird. Also zumindest ist es Leverkusen zu wünschen, dass er doch vielleicht etwas flexibler, eine bessere Balance zwischen dieser Defensive und Offensive hinbekommt. In Dortmund hat ihm das Genick gebrochen. Die Ausreden, wir haben super gespielt und können uns gar nicht erklären, warum wir verloren haben, das habe ich in Dortmund ziemlich oft gehört. Und das hat dann auch zur vorzeitigen Entlassung am Ende dann entsprechend geführt. Also da bin ich gespannt, ob er das jetzt besser hinbekommt, da diese Balance eben herzustellen.
Aber ich glaube, deshalb habe ich ja gesagt, das hat man ja auch gesehen gestern. Also die stand nicht so hoch, er hat sich da wirklich hinterfragt. Und das Gegentor war ein individueller Fehler, aber war jetzt nicht so, dass du sagst, war von der Ausrichtung her das Problem.
Eine taktische Sache interessiert mich einfach. Simon, wenn so eine Idee entsteht, wir wechseln mal die Position. Bailey geht auf rechts, Bellarabi geht auf links. Damit sie sozusagen, wenn sie nach innen gehen, mit ihrem starken Fuß aufs Tor schießen können. Ich meine, das ist dann richtig angekündigt worden. Dadurch geht ja natürlich die Überraschung flöten. Ist ja nicht mehr da. Und ein Hacking kann sich darauf einstellen. Aha, Bailey geht also jetzt nach rechts und zieht dann nach innen.
Reinhold, das weiß jeder schon.
Das weiß jeder schon. Rechts. Ja, nein, aber das meine ich doch nicht. Wenn du es Tage vorher ankündigst.
Das ist keine Überraschung.
Nein, du verstehst mich falsch. Wenn du es Tage vorher ankündigst in der Presse. Das ist etwas, warum arbeitet man da nicht ein bisschen, wechselt mal laufend, wie es bei Bayern natürlich auch gemacht wird. Wenn Ribéry und Robben bleiben auch nicht stur auf ihren Positionen.
Keine Überraschung mehr.
Nein, aber...
Du meinst, es ist nicht alles bekannt in der Bundesliga, oder?
Ja, was mich halt stört, dass es 5 Tage vorher zu lesen ist. Das ist das, was ich überflüssig finde.
Das ging nicht auf,
ich glaube, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja Testspiele auch natürlich in dieser Formation gemacht und dann wurde darüber berichtet. Also wir haben es ja...
Du kannst nichts mehr verstehen.
Nicht selbst aktiv angekündigt, so ist es. Also...
Am Ende Drohnen am Trainingsplatz.
Ja, Drohnen sind jetzt das neue Geheimmittel. Ja. Nicht mehr Geheimagenten, sondern das sind die Drohnen inzwischen.
Ja. Also wir haben es ja nicht aktiv angekündigt, sondern ist natürlich klar, es sind aus diesen Testspielen, dass das vielleicht eine Option sein könnte.
Und wenn dann Billy plötzlich mit rechts nicht flanken kann, dann wird's
kritisch. Also ich denke auch, dass die Abwehrspieler mittlerweile so gut geschult sind, dass die wissen, ne, wenn der Billy auf der Seite spielt, dann biete ich ihm mal bitte den rechten Fuß an, dass er flanken soll und nicht, ich mache nicht die Innenseite auf, zum Tor hin, dass er dann richtig schön mit Efe den Ball hinten in die lange Ecke spielt. Ich denke, dass die Jungs mittlerweile so weit auch sind, jeder Bundesligaspieler, dass er genau weiß, wie er sich zu stellen hat. Es ist natürlich dann schwierig, wenn du gegen Robben oder Ribéry in eine 1-1-Situation reinkommst. Da kannst du natürlich dann auch mal schlecht aussehen oder gegen Son Bailey. Mhm. Da brauchst du dann eine Absicherung. Mhm.
Aber ja, bin begeistert. Mensch,
danke für dieses Seminar hier.
Ja. So, gleich reden wir noch über die Vereine, die unten stehen. Das ist Bayer Leverkusen natürlich nicht. Also Hannover 96. Da wurde getagt, da kriselt es so richtig. Und Reinhold hat angekündigt am Anfang der Sendung schon über die Bayern, wo wir natürlich auch noch kurz sprechen über den neuen Niko Kovac. Bis gleich.
Hi von Adel und Bent. Wir sind zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Und Simon, mir ist gerade eingefallen, du arbeitest jetzt mal ja mit Rudi Völler zusammen. Wie ist denn das so?
Gut, gut. Also Rudi ist natürlich extrem erfahren in dem Beruf, charakterlich absolut top. Also macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft trefft ihr euch? Jeden Tag?
Ja, jeden Tag. Wir haben Büros direkt nebeneinander. Und
Käffchen trinken?
Also gehört schon ein bisschen mehr dazu. Nein.
Tee?
Klar, wir schwimmen.
Das tun Sie hier auch.
Ich glaube, trinkst du vielleicht ab und zu auch mal. Ja.
Tee,
also,
ja, gerne.
Nein, ja, wie gesagt, dass wir alle sportlichen Themen im Prinzip täglich miteinander abstimmen und engen Austausch haben.
Es wird ja ein bisschen spekuliert, dass er im Sommer vielleicht schon aufhört. Was weißt du darüber?
Nein, das, Rudi hat ja noch einen langen Vertrag, hat er auch gesagt, dass, ja,
Verträge,
dass er weitermacht. Nein, also davon gehe ich nicht aus.
Er ist noch nicht amtsmüde, ne? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist nicht mein Eindruck. Wir stimmen uns über viele Themen ab, auch die zukünftige Ausrichtung betreffen. Und das ist gut.
Wäre das nicht mal auch ein Job für dich dann irgendwann?
Nein, also
ich habe es langsam vorbereitet, oder?
Ja. Nee? Reinhold, oder nee? Nein, ich schätze das sehr, das habe ich auch schon mal im Interview gesagt, ich schätze das sehr, ja, dass auch sozusagen von der Erfahrung von Rudi zu profitieren und dem Ganzen. Und ich glaube, dass er bei Leverkusen sehr, sehr gut tut und ja, mir sehr viel Spaß macht, auch die Zusammenarbeit mit ihm.
Wann hast du denn gemerkt für dich, dass du gern diese Rolle übernehmen möchtest? Du hast ja studiert, ne?
Genau, dass ich Management, Sport, im Fußball gerne arbeiten möchte, das war immer meine Option, auch okay, für die Zeit nach der aktiven Fußballkarriere. Und deswegen bin ich ja im Sommer auch zu Bayern 04 zurück, für den Bereich des Nachwuchses. Und jetzt eben als Sportdirektor.
Er hat auch während der Nationalmannschaftszeit als Spieler war schon in der Mannschaft bekannt, dass er immer fleißig liest, wenn die anderen alle wahrscheinlich PlayStation gespielt haben. Einmal habe ich dich darauf angesprochen.
Es kommt ja immer noch darauf an, was er liest.
Ja, das war das Lustige. Das war dann Harry Potter.
Achso, Entschuldigung, habe ich dir den Gag vorweggenommen? Das wusste ich jetzt echt nicht. Ja?
Ja, grandiose Bücher, also ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen.
Aber er hat gelesen.
Hm? Ja.
Aber er hat gelesen.
Ja. Tut, ja, gut. Wie komme ich jetzt von Harry Potter zu Ruth, weiß ich nicht, aber wir schaffen das schon.
Habe ich jetzt die Aufgabe, diese Überleitung zu vervollständigen? Ich mach's nicht. Ich komme auf die Gladbacher zu sprechen, die jetzt Platz 3 festigen und damit Bayernjäger Nummer 1 sind. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, die Leverkusener hatten mehr Spielanteile. Sie haben dreimal so häufig aufs Tor geschossen wie die Gladbacher. Aber na, die Fohlen haben es einfach richtig effektiv gemacht. Und da hat natürlich einer einen hohen Anteil. Da sehen wir ihn, Alassane Plea, ein wirklicher Top-Einkauf. Der hat jetzt schon sein 10. Saisontor gemacht, quasi aus dem Nichts. 8 davon auswärts, also genauso viele Treffer wie Robert Lewandowski. Und wir haben es heute mal mit den Torhütern. Die dürfen nämlich auch mal gelobt werden. Werden ja sonst, wenn sie Fehler machen, so gerne kritisiert. Auch hier zu nennen, Jan Sommer hat ein sensationelles Spiel gemacht. Starke 10 Paraden, hat also hinten die 0 gehalten. Ich fasse es nochmal zusammen, Reinhold. Und insgesamt waren es auch in dieser Saison nur 18 Gegentore, genauso wie Roman Bürki, den wir vorhin erwähnt hatten. 7-0 in dieser Saison, also Jan Sommer auch einen großen Anteil. Und da hat dieser User folgenden Tweet dazu rausgehauen. Leverkusen hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass der Sommer schon im Januar kommt. Schön zusammengefasst.
Du, ich habe auch gerade zum Geld gegriffen. Also, ja, machst du.
So eine schöne Formulierung da.
Thomas, sag was zu Gladbach. Bayernjäger, hört sich gut an, ne?
Ja, also großes Kompliment an Dieter Hecking, dass der seit dem Sommer nicht nur ein gutes System gefunden hat für Gladbach, sondern die Art und Weise, wie sie auch spielen. Sie spielen lange zusammen, ist eine eingespielte Mannschaft. Simon hat auch gesagt, sind sehr selbstbewusst aufgetreten. Also das hat man im Spiel auch gemerkt. Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu, haben wir gesehen gestern gegen Leverkusen. Aber sie werden weiterhin lange da oben bleiben.
Was irgendwie auch imponierend ist, die machen eine Analyse der letzten Saison, die nicht so toll war, und sagen dann, unser System ist entschlüsselt, wir müssen umstellen, wir brauchen vorne einen echten Knipser. Und da kommt Eberl um die Ecke und holt einen Player. Ich hatte von dem vorher noch nie was gelesen. Und der schlägt auch direkt ein. Also ich finde, was Max Eberl für eine Arbeit
Max
macht.
Max sonst immer Pech gehabt hat mit den Knipsern. So
ja,
ein bisschen,
vorne. Mit De Jong und sowas hast du vollkommen recht. Aber Player ist ja auch jemand, nicht. Der technisch sehr stark ist, der sich bewegen kann. Also ich finde das total beeindruckend, was Gladbach spielt. Und die haben keinen Wettbewerb mehr außer der Bundesliga. Also wenn Dortmund nicht so stark wäre, würde ich Gladbach dieses Jahr alles zutrauen.
Simon, was traust du ihnen zu?
Ja, auf jeden Fall auch oben dabei.
Wenn man den Leverkusen gewinnt, viel, ne? Oder?
Ja, also auf jeden Fall da auch oben dabei zu sein. Ich glaube, wirklich sind sehr stabil, haben sehr viel Selbstvertrauen. Ja, eine gute Mannschaft.
Gute Mannschaft. Wo wollt ihr landen am Schluss der Saison?
Ja, weiter oben. Das ist ja klar, dass wir internationalen Plätze, dass das unser Ziel ist.
Und komm, jetzt musst du mal zahlen. Weiter oben. Was ist denn das jetzt? Komm.
Ja gut, gerne. Das.
So, okay. Dann gehen wir in den Tabellenkeller. Also alle Mannschaften haben ihren Trend bestätigt. Fortuna Düsseldorf, den sehr, sehr gut, muss man sagen. Gegner Augsburg seien negativen, genauso wie die Teams aus Stuttgart und vor allen Dingen Hannover.
Nicht untergegangen, aber doch chancenlos. Einen einzigen Ball brachten die 96er aufs Bremer Tor in der Nachspielzeit. Unterm Strich 11. Saisonniederlage, 7. Spiel in Folge ohne Dreier. Dazu Verletzungssorgen in der Offensive. Die sind sicher nicht die Schuld von André Breitenreiter. Aber mit der leeren Drohung, seinen Spielern den Weihnachtsurlaub zu streichen, ist Hannovers Trainer ein durchaus vermeidbares Eigentor unterlaufen. Und dass die 96er selten als geschlossene Einheit auftreten, fällt auch auf Breitenreiter zurück. Die Stimmung war ohnehin im Keller. Passend zum Tabellenstand geht die Talfahrt jetzt weiter. In Stuttgart haben sie 3 Punkte mehr, aber dort wirkten sie noch geknickter, was auch daran lag, dass nach 0:3 plötzlich 1 Punkt drin gewesen wäre. Die furiose Aufholjagd ließ Puls und Adrenalinspiegel nochmal in die Höhe schnellen, von Bedeutung aber war sie letztlich nicht. Schon wieder 3 Gegentore und das gegen ein Durchschnittsteam wie Mainz. Es läuft eben nicht beim VfB, auch nicht unter Trainer Weinzierl. Und nach der 12. Niederlage im 18. Saisonspiel, nebenbei Vereins-Negativrekord, ist nur eine Schlussfolgerung zulässig. Jetzt ist der VfB endgültig Abstiegskandidat.
Christian, was ist da los?
Also beim VfB muss man sagen, sie selber wissen es ja auch. Also die letzte Saison war viel, viel zu hoch. Am Ende Platz 7, fast Europa. Ich war ja im Trainingslager in La Manga, habe da mal vorbeigeschaut. Da waren ja gerade auch diese Transfers. Ich finde halt Esswein und Zuber, die sie geholt haben, da stand ja schon ein großes Fragezeichen, ob das funktionieren würde. Ich dachte mir vielleicht von der Idee her gut, ist für Weinzierl sein Spiel. 2 schnelle Flügelflitzer, die haben natürlich gestern wahnsinnig schlecht gespielt. Das stellt natürlich alle wieder mehr unter Druck. Andererseits ist noch wahnsinnig viel Potenzial vorhanden in dieser Mannschaft. Also der González kommt da rein, wenn man den hinterm Gomez spielen lässt. Also ja, die werden sicher nicht um Europa mitspielen, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich glaube, im Abstieg werden sie letztendlich nichts zu tun haben, weil die Qualität im Kader einfach zu hoch ist.
Aber Qualität, wenn ich jetzt nur mal gerade fragen darf, da sind natürlich Spieler, die sind besser als das, was mit unten dabei ist. Aber wenn ich mal den VfB sehe, im letzten Jahr aufgestiegen mit Wolf, dann hat man relativ schnell da die Notbremse gezogen, hat Korkut geholt, der, glaube ich, das ganze Glück seiner Trainerkarriere in einer Halbserie aufgebraucht hat. Die haben Spiele gewonnen, das war eigentlich unglaublich letztes Jahr. Dann hat der Präsident was von, wir werden die dritte Kraft innerhalb von 4-5 Jahren gesprochen. Herr Rechke hat auch relativ offensiv die Ziele vor formuliert und irgendwie erscheint mir dieser Kader so völlig wie so ein Flickenteppich mit ein paar etablierten Spielern, dann hast du ein paar talentierte Spieler und du sagst es gerade, Zuber und Esswein sollen dann was fürs System bringen. Jetzt kauft man irgendwie einen jungen Spieler von Galatasaray, ich glaube für 18 Millionen, aber der wird mit 18, der ist 18 und kostet 11, Entschuldigung, sowas.
Naja, kleiner Unterschied.
Kleiner Unterschied, dass wenn er 11 und 18 kosten würde, aber der kann ja auch nicht direkt helfen. Und der VfB träumt immer irgendwie was von relativ schneller Rückkehr nach Europa und sowas, also die Situation ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Wenn du so in eine Rückrunde reinstartest, 0-3 zurücklegst, oh Backe.
Ich glaube, die haben halt ein bisschen gebraucht. Ich habe mit Gomez auch länger darüber gesprochen. Die sagen, ja, die anderen hatten einen Vorteil da unten drin. Die gingen es von Anfang ein. Wussten wir, wir spielen gegen Abstieg. Und ein paar hatten natürlich im Kopf, okay, vielleicht schaffen wir Europa. Ich meine, auch beim Pavard zum Beispiel, wo dann diese Klausel, die Bayern jetzt gezogen hat, die wäre ja außer Kraft gesetzt worden, wenn die Champions League erreicht hätten. Und da wurde ein bisschen gezögert. Da sieht man schon, es waren schon ein bisschen Ambitionen da.
Nach Champions oben. League? Ja. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich habe die Klausel nicht gemacht.
Ja, das ist das Problem. Wenn du in eine solche Situation reinkommst, musst du eine klare Linie vorgeben. Ja. Allein in der Personalie Bartstuber, da wird ihm erlaubt, den Verein verlassen zu können. 48 Stunden später widerrufen sie es wieder. Nein, er muss doch bleiben. Und wenn du dann nur in diesem Konjunktiv lebst, dann weiß die Mannschaft gar nicht, wo sie eigentlich dran ist. Und dann vermogst du das Ganze dann auch. Und das ist, was das Publikum auch wirklich jetzt gerade sehr kritisiert. Dieser Verein hat keine Führung. Deswegen geht jetzt auch gerade die Wut gegen den Präsidenten, gegen Rechke und noch nicht mal gegen den Trainer, der wahrscheinlich in dieser Kette noch die ärmste Sau ist. So ist das beim VfB Stuttgart. Ist das echt jetzt?
Ich habe gerade überlegt. Der ist die ärmste Sau, muss da auf jeden Fall fit sein. Ja, alles klar, okay. Thomas hat schon gezogen, weil der Trainer ist hier. Ja,
okay. Ja, dann nehme ich doch einen Schutz, den Trainer jetzt hier gerade.
So, jetzt wollen wir mal ins Spiel reingehen?
Gerne, ja.
Schau mal auf 1:0 für Mainz. Und du erklärst uns mal, VfB übrigens 39 Gegentore. 9-mal schon 3 in einem Spiel. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, der ist leicht abgefälscht. Ja.
Ja, dann natürlich auch genial getroffen. Aber die Aktion auf der Seite
hier, guck mal da.
War schon großartig. Ich denke auch, dass dort keine Absicherung ist auf der Seite. Man lässt ihn da alleine im 1 gegen 1. Ansonsten haben sie genug Leute im 16er und er trifft ihn einfach ideal. Ne? Es war im Strafraum war eine 5-2-Situation und trotzdem macht er dann das Tor von draußen. Gut getroffen, technisch perfekt. Aber Mainz macht das auch wirklich gut zurzeit. Ne? In einem Rautensystem, 2 Stürmer, 10, ja, haben immer viele Leute in der Box. Also Hut ab, sehr mutiger Fußball.
Oh, dann können wir sagen, okay, das war noch ein bisschen unglücklich, aber beim 0-2, das müsst ihr mir alle erklären. So, guter Mann übrigens, der Torschütze, ne? Mateta. Ja, ja, bereitet das Ding vor, aber jetzt lass uns noch mal kurz zurückgehen. Oder dann schieß los.
Nein, ich denke, dass einfach nur, man begleitet den jeweiligen
Mann Gegenspieler. Mann ist gut, das sind 7 oder 6 Stuttgarter.
Moment, genau, und das ist natürlich, ist natürlich zu wenig. Ne? Da muss mehr Druck gemacht werden auf den Gegenspieler. Das kann man anders lösen. Und er läuft jetzt dort rein. Ja. Keiner ist irgendwie zuständig für den Spieler. Da hinten ist ja auch noch einer frei. Den könnt ihr ja auch noch durchpassen. Ja gut,
der ganz außen,
ja, der hört
ist nicht
auch
ganz
noch
so gefährlich vielleicht.
Aber man begleitet nur. Und das ist kein gutes, in dem Moment kein gutes Abwehrverhalten.
Ein Baumgartel geht noch dazu, obwohl schon ein Verteidiger da ist. Und macht dann mit die Lücke erst auf.
Das sieht so aus, als wenn einer sich auf den anderen verlässt. Und das ist immer gefährlich.
Ja, aber wenn ich die Szene so sehe, na gut, schauen wir noch aufs 3:0. Reinhold, Standardsituation, auch dann symptomatisch, dass man dann Gegentor
fängt. Ja, die Verunsicherung hat sich ja von Minute zu Minute fortgesetzt. Das ist
aber
ja,
guck mal, das ist doch.
Ja.
Der darf in der Bundesliga nicht so frei stehen. Guck mal, da in der Mitte, ganz locker.
Springen unterher teilweise.
Guck mal da, das geht nicht sowas. Das ist nicht Bundesliga-reif.
Also.
Aber das ist doch. Wenn ich noch einen.
Warte,
Entschuldigung.
Nee, reden sofort. Ja.
Ja, aber wenn man doch gerade die Abwehr. Bartstuber vor der Saison, okay, wenn noch ein Champions-League-Verein kommt, dann darfst du gehen. Dann bleibt er, wird relativ früh praktisch auf Position 3 oder 4 geschoben, dann soll er verkauft werden, jetzt soll er wieder da sein. Baumgartel soll plötzlich Abwehrchef sein. Pavard hat den WM-Blues, ist irgendwie gerade im Moment vom Kopf her völlig drüber.
Er ist verletzt.
Ja, ja, klar, aber vorher auch schon hat er nicht gut gespielt in dieser Vorrunde. Und so
Blues unverletzt.
Ja, hat gar keine Stabilität, weil du gerade eben noch die Anzahl der Gegentore angesprochen hast.
Ja, das müssen sie aber in den Griff. Vielleicht wissen sie auch noch gar nicht, dass sie gegen Abstieg spielen. So hat man zumindest gestern kurz den Eindruck gehabt, bis zu diesem Spielstand. Wir machen nur einen Spot, dann reden wir weiter darüber. Also, wir haben aber nicht aufgegeben. Zumindest in den letzten 10 Minuten noch mal alles versucht. Sind auch wieder rangekommen. Erst das 1-3, dann das 2-3. Auch das wollen wir uns anschauen. Thomas?
Flanke von außen.
Und, ich weiß schon, was du sagen willst.
Ja, und im Zentrum natürlich, das ist ein überragender Kopfball. Also das hat aber nachher nichts mehr mit System zu tun, sondern alles nach vorne werfen. Sie hatten nichts mehr zu verlieren. Das ist dann klar, dass man über die Außen kommt, weil ja im Zentrum so und so alles voll ist, auch im Mittelfeld. Und schöner Kopfball, der zweite wird ja genauso aussehen. Also ja, sind noch mal rangekommen. Und also die Moral stimmt.
Und hat noch einen Pfostenschuss, da muss man auch noch sehen.
Zum Schluss noch den Pfostenschuss, kann auch 3-3 ausgehen.
Entschuldigung. Ne? Und es gab noch eine Szene, die hat ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Unser beliebtes Spiel, ja, Reinhold, du weißt schon, ne? Hand oder nicht Hand. Gott, dann haben wir, da war dann wieder der Videobeweis. Schauen wir uns ganz in Ruhe an. Simon, was sagst du?
Also, ich hätte auch keine Hand gegeben. Also es ist so eine, ich meine, irgendwo,
also ich will das,
er hat keine aktive, er zieht sogar weg, er hat ja, keine aktive Bewegung zum Ball, der rutscht sozusagen, er sieht im Prinzip den Ball gar nicht oder ganz spät nur, also irgendwo müssen die Hände ja auch noch bleiben.
Thomas ist anderer Meinung, sehe ich.
Nee, es wurde nur hinterher.
Ich finde, das ist das Argument, also, er kann den Ball nicht sehen, er sieht ihn nicht. Das heißt, er ist... nichts Bewusstes, nichts annähernd irgendwie Aktives.
Hat die Hand doch unten.
Ja, absolut. Ist ja auch nicht oben. Das, was
sieht sie weg, oben sogar, ist, dann musst du damit.
So, ja. Ich meine, irgendwo muss er die Arme haben. Genau. Ja? Wenn du, sieht man ja manchmal, wenn welche hochspringen, die Hände oben haben, dann müssen wir mit rechnen, dass das was passiert oder dass eben auch keine natürliche Handhaltung ist. Der hat die sogar am Körper. Also.
Das Argument war wieder, dass dahinter eben Stuttgart da steht und der Ball dadurch nicht dahin kommt.
So. Er hat sie praktisch fast angelegt.
Also nicht mein Argument, also, sondern
klar, klar, aber das ist in dem Fall ja, es ist ja egal, ob dahinter einer steht oder nicht. Selbst wenn keiner dahinter stehen würde, könnte es ja theoretisch dann Elfmeter sein. Also das ist ja kein Argument für die.
Ich finde, was über diese Szene hinaus gestern noch in den letzten Minuten einfach zu spüren war, da hat der VfB sich endlich mal selbst entdeckt, was geht, auch zu Hause, mit einer anderen Leidenschaft, mit einer anderen Haltung. Aber das haben sie einfach erst so spät gemerkt, das war dann auch in sich dann zu wenig. Die Verunsicherung, und das ist das, was mich gestern so überrascht hat, gestern in der Defensive, es war so immens. Die kleinsten Dinge haben nicht funktioniert, standen so weit weg vom Ball, vom Gegner. Und es war ja nicht so, dass Mainz jetzt da brillant einen hingelegt hat, sondern die Tore fielen wie Geschenke auf und stand plötzlich 3-0.
Unabhängig davon glaube ich aber, dass gerade in der Hinrunde eher die Offensive das Problem war. Ich meine, den schlechtesten Sturm der Liga, was die Tore betrifft.
Warum ist das nicht funktioniert?
Ja, aber auch bei Ginzek abgegeben wurde, da fehlt natürlich der Spieler dahinter. Und jetzt hast du ja gesehen, wie González dann reinkam. Wenn du so einen Spieler hast, mit dem er spielen kann, dann funktionierte das auch.
Also ist beides kaputt, defensiv und offensiv.
Oder was? Ja, ist eigentlich so auch. Ja, klar, ein bisschen. Ja, ist schon richtig. Markus Weinzierl hat nach dem Spiel Folgendes gesagt und die Niederlage versucht zu erklären.
Da ist das Problem, dass wir rein von den Zahlen, 30 Torschüsse, 59 Ballaktionen, 55% Zweikampfquote, dass das eigentlich ganz gut ausschaut, aber die Konsequenz und das Entscheidende, das ist richtig zu machen oder das muss man richtig machen. Das heißt, defensiv besser zu stehen, besser zu verteidigen, in Überzahl gegen Mateta sich zu behaupten und nicht so einfache Gegentore zuzulassen und vorne eben effektiv zu sein und Tore zu erzielen. Und da haben wir aktuell unser Manko, dass wir ja hinten zu viel zulassen und vorne heute zu spät die Tore gemacht haben.
Jetzt hatten wir kein Glück, dann kann man noch Pech dazu.
Ja.
Oh. Ja, ganz bewusst, da habe ich ja jetzt persifliert. Das
sind ja fast 6 Euro.
Das soll jetzt ein Zitat sein wahrscheinlich. Oder
ja,
was?
Das, persifliert. Das hat Artenschutz hier.
Sie haben jetzt zu wenig Torgefahr. Gomez spielt.
Ja, aber haben Sie dann richtig eingekauft jetzt?
Nee, habe ich ja eben schon gesagt.
Also Michael Reschke, das richtig gemacht oder falsch gemacht? Oder zu wenig gemacht?
Ich glaube, die Idee war richtig. Du brauchst Spieler außen, den Stürmer füttern, den Gomez. Sie haben mit Gomez alles ein da. Aber ob es die zwei von der Qualität her die richtigen Spieler sind, das ist die Frage. Ich meine, du kaufst Spieler, die auf der Bank sitzen bei anderen Bundesligisten und sollen dich dann weiterbringen. Da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Und das hat man gestern auch gesehen. Aber ich glaube jetzt nicht, du hast gesagt, Gomez ein bisschen, ich fand Gomez nicht das Problem. Der hat, glaube ich, 5 von 12 Toren gemacht. Aber
er braucht halt auch Spieler, mit denen er spielen kann, da vorne drin.
Aber Christian, du sprichst auch das System von Weinzierl an. Das hat ja in Augsburg exzellent geklappt. Da hat er auch schnell über die Flügel gespielt, hat aber eine sehr stabile Defensive gehabt. Ich meine, du musst dich, glaube ich, nicht um schnelles Flügelspiel kümmern, wenn hinten so viel offen ist, wie das in Stuttgart ist. Du hast recht, die passen eigentlich in das Weinzierl-System. Das basiert aber auf einer ganz starken Defensive, die du auch schon in der Sommervorbereitung machst. Also ich finde, dieser Kader ist völlig unausgewogen zusammengestellt.
Also schon im Sommer schlecht aufgestellt, ne?
Ja, im Sommer war es.
Jetzt versucht man zu korrigieren.
Ja, aber da war es natürlich für Korkut. Der hatte ja ein ganz anderes System. Da haben sie letztes Jahr wirklich aus einer Chance ein Tor gemacht. Jetzt kommt Weinzierl mit einer ganz anderen Idee. Also Weinzierl und der Kader, das passt meiner Meinung nach gar nicht zusammen.
Gut, wir sprechen gleich über Hannover 96. Haben wir ja gesagt, da geht es auch möglicherweise um den Sportdirektor. Und dann haben wir gerade ein bisschen so geplaudert mal über Niko Kovac. Ne? Der hat die Kurve gekriegt, wie er das geschafft hat. Das werden wir alles gleich besprechen. Vorher die Chance für Sie, wieder was zu gewinnen. Und zwar ein iPhone X und 3.000 Euro. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel, Lammelscher Flughafen, beim Check 24, Doppelpass. Hannover verliert 0:1 gegen Werder Bremen. Also große Krise. Gerade dort. Gestern Abend haben sich Horst Held und Martin Kind schon getroffen. Heute Morgen wieder. Im Moment ist noch keine Entscheidung gefallen. Man kann nur vermuten, warum sie sich getroffen haben. Also, es soll jetzt noch eine Frist laut unseren Informationen geben für das Dortmund-Spiel. Für wen das gilt? Für André Breitenreiter, für Horst Held, für beide. Schwierig zu beurteilen.
Ich kann das nicht glauben, dass jetzt die Zukunft eines Managers von einem Spiel abhängen soll. Entweder ist man von ihm überzeugt, dann macht man es länger, oder man ist nicht mehr überzeugt, dann kann man sich ehrlich gesagt noch trennen und unterhält sich nur noch über das Wie, über das Wie und Ob oder Wie und Wann oder so. Also das kann ich jetzt nicht glauben, dass Helds Zukunft jetzt von einem Spiel abhängt, ehrlich gesagt.
Ja, noch ist Transferzeit, ne?
Ja, eben. Ne?
Und er muss ja auch schlecht
Saison vorbereitet werden. Und
Sie alles. Brauchen ihn. Ich glaube, er hat auch ein relativ gutes Standing in Hannover, ist beliebt. Im März sind, glaube ich, die Mitgliederversammlungen. Also, die haben jetzt so sehr viel dafür gekämpft, gerade Kind, dass der geblieben ist. Ich glaube auch nicht, dass seine Position jetzt in Frage steht.
Aber da ist ja auch so. Sie haben nachgerüstet, in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaub,
das scheint aber nicht auszureichen. Ne?
Ich glaube, da hat man sich auch so ein bisschen von der letzten Saison vielleicht sogar ein bisschen blenden lassen, dass so ein Füllkrug nochmal 14 oder 15 Tore schießt. Jetzt ist er auch noch verletzt.
Verletzt leider,
ja. Bebu ist auch verletzt. Der war eine Waffe mit der Schnelligkeit. Im Mittelfeld kaum Kreativität.
Sahne weg in der Verteidigung.
Genau, das war so ein Spieler, der war ein Leitbild. Jetzt soll der junge Anton soll so die Führungsfigur sein. Der ist damit vielleicht auch noch ein bisschen überfordert. Also ich finde, der Kader ist für mich Platz 16 oder 17 in der Bundesliga. Dann hast du natürlich einen Manager, der schon zweimal eigentlich weg wollte. Du hast ja ein Kind, der spekuliert, lohnt es sich überhaupt noch mal zu investieren? Oder müssen wir dieses Mal ohne Schulden absteigen? Vor 3 Jahren ist das ja passiert. Dann hat er aus der Privatschatulle doch noch mal 2 Spieler bezahlt. Breitenreiter, der sagt, die Qualität reicht nicht. Puh, das ist auch so ein schönes Gemisch. Das könnte auch direkt im Abstieg enden.
Ich glaube, das ist natürlich die Aussage von Breitenreiter, nachdem er nicht unbeteiligt war, im Sommer den Kader zusammenzustellen.
Genau.
Das könnte ihm jetzt sehr um die Ohren fliegen. Und ich glaube,
so ein bisschen Verantwortung
Held,
wegschieben.
Ja, und Held ist natürlich dann gleich, nein, der hat ja gleich richtig gestellt. Herr Kind hat ja Geld zur Verfügung gestellt. Also geht dann gleich näher zum Präsidenten ran. Also ich glaube eher, wenn die da tagen, dann eher über den Trainer.
Und wenn er vor Weihnachten, der Breitenreiter, dann halt so sagt, so eine Androhung von Strafe und sie dann nur halbherzig eigentlich exekutiert nach der Niederlage, dann stärkt das nicht die Position des Trainers, ehrlich gesagt.
Ja, aber so halbherzig war es ja dann doch nicht. Also 28. Trainingsbeginn. Ich glaube, dass ihm auch das wiederum auf die Füße fallen könnte. Mhm. Weil wenn die Spieler, wenn du in den Urlaub gehst, dann ist das Vertrauensverhältnis und die Leidenschaft für den Trainer zu spielen nicht mehr ganz so groß. Dann hat er noch Ausnahmen gemacht für die 2 Brasilianer, die dann ein bisschen später kommen durften. Also das sind halt, wenn du deine Linie verlässt, auch nicht so gut.
Hat sich alles so nach Haus gemacht, André.
Ja, klar.
Ja, es ist irgendwie etwas, was schon mal da war in Hannover. Es kommt mir so bekannt vor. Es ist wieder so ein Syndrom, was bei 96 hier und da auftaucht. Martin Kind ist stur. Wenn er was im Kopf hat, wird es durchsetzen und wird es durchziehen. Es war gestern ja nicht nur das 0:1. Wenn man sich das Spiel anguckt, hätte es eigentlich ein 0:4 oder ein 0:5 sein müssen, denn Werder hatte unglaubliche Chancen. Und Hannover hatte überhaupt keine. Es gab nicht eine Situation, die einem irgendwie mal offenbarte, das könnte ein spielerischer Weg sein, um Werder in den Griff zu bekommen. Das ist ein schönes Tor, Harnik, großartig gemacht. Wollte auch natürlich selbst machen. Aber Hannover fand gar nicht statt.
Ich habe noch vor dem Spiel, vor der Sendung mit unserem Reporter vor Ort telefoniert, hat einen sehr schönen Satz über Kind gesagt. Der meinte, wo andere ein Herz haben, hat er einen Taschenrechner.
Und das ist also ein bisschen böse.
Ja, aber
Martin Kind meinst du jetzt? Ja. Oder der Kollege?
Nein, der ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber ich meinte Kind.
Martin Kind hat ja jetzt auch schon gesagt, bevor es wieder losging gestern.
Ich weiß, dass er einen Taschenrechner im Ohr hat, das weiß ich.
Vielleicht müssen wir uns schon wieder mit der zweiten Liga auseinandersetzen. Ja, aber das ist alles so ein bisschen resignierend, finde ich jetzt schon.
Ja, aber der schaut natürlich genau, was passiert. Ich meine, die sind schon mal abgestiegen, da hat er auch viel Geld reingebuttert. Der weiß schon genau, was er jetzt zu tun hat und was nicht. Und das wird halt eher, glaube ich, dann für den Trainer gefährlich.
Also dem Trainer natürlich auch gestern auf der PK wurde er auch gefragt, was vor allem mit dem Toreschießen ist. Er hat es folgendermaßen begründet.
Das ist uns heute leider nicht gelungen. Da waren wir in vielen Momenten zu ängstlich. Und wenn wir uns verstecken und die Bälle nicht fordern, dann werden wir niemals außer über lange Bälle nach vorne spielen können.
Ich glaube, man hat sich auch lange darauf verlassen. Man hat gesagt, mit Nürnberg und Düsseldorf kommen zwei Aufsteiger hoch, die vielleicht nicht so viel Qualität haben. Ich glaube, man ist schon 10 Punkte hinter Düsseldorf. Das kannst du eigentlich schon fast haken. Dann funktionieren die Sachen, die im letzten Jahr, ich habe gerade die Spiele angesprochen, die funktionieren nicht so richtig. Und ich glaube, Reinhold hat das gerade gut erklärt, die sind aufgestiegen, haben relativ souverän die Klasse gehalten. Dann denkt ein Herr Kind wahrscheinlich so, jetzt fangen wir mal an, uns in der Bundesliga zu etablieren. Hat aber vielleicht nicht die sportliche Kompetenz, um zu sagen, naja, der Kader ist eigentlich gerade gut genug, um die Klasse zu halten. Er ist dann persönlich resigniert, das kommt aufs Umfeld. Breitenreiter und Held haben sich auch was anderes versprochen. Du hast es gerade gut zusammengefasst. Das hört sich für mich schon alles an, als wenn die sagen, naja, dann gehen wir halt nochmal in die zweite Liga und nehmen nochmal einen neuen Anlauf. Also das ist nichts mit Bündeln im Abstiegskampf.
Nee, wenn das vom Präsidenten kommt und vom Trainer, finde ich das auch schon ganz schön hart. So, kommen wir zum nächsten Trainer, hätte ich beinahe gesagt. Nein, Niko Kovac. Worüber sprechen? Also, seine Premierensaison bei den Bayern verläuft ja ein bisschen wechselhaft. Da gab es erst den super Start im Sommer, dann gab es die heftige Krise im Herbst und dann den versöhnlichen Jahresabschluss. Zeit für uns, ein Zwischenzeugnis zu erstellen. Wir verteilen die Noten in den wichtigsten Fächern. So schaut's aus.
Niko Kovac gefällt die neue Rolle als Jäger der noch nicht verlorenen Meisterschale. Statistisch und mathematisch hat er die Sache im Griff. 6 Siege in Folge, 18 von 18 möglichen Punkten. Druck aufgebaut, Abstand auf Dortmund gehalten. Mit Zahlen kann Kovac also umgehen. Note für Mathematik 1 bis 2. So schaut's aus. Kovac hat seine Lektion gelernt, dafür gibt's ein extra Fleißkärtchen, weil Team und Reservisten eine bessere Einheit bilden und fokussiert das Ziel im Auge behalten. Weniger Fehlschüsse und keine überhasteten Rotationen mehr. Kovac mischt talentierte Hoffnungsträger mit erfahrenen Weltmeistern zu einer durchschlagskräftigen Gemeinschaft. Also Note für Gemeinschaftskunde stand jetzt 2+. So schaut's aus. Die Geschichte des FC Bayern zeigt, mit den Bossen muss man sich gut stellen, sonst ist die Versetzung gefährdet und nicht immer gleich Verrat wittern, wenn es mal nicht läuft.
Wir haben in der Geschichte gibt's genug Beispiele, ja, ob das Troja war, ob das Cäsar war, was nicht alles passiert ist. Ja. Jetzt gehen wir mal in die Antike.
Bitte nicht die Antike durcheinander bringen. Troja fiel nicht durch Verrat, sondern durch Kriegslist der Griechen. Dringend nochmal nachlesen, Herr Kovac, Geschichte, Note 4. So schaut's aus. Kommen wir zum Sport. Kovacs Bayern wirken schneller, spielfreudiger und giftiger als in der Vorrunde. Da wurde fleißig gearbeitet. Endlich auch wieder Stabilität in der Defensive. Gute Fitness kombiniert mit hoher Trefferquote ergibt Note 2 im Sport. Eine glatte 1 gibt's übrigens erst als Tabellenführer. So schaut's aus.
Alles gut, so kommt ihr noch Handball gucken. Ja, ja, ne?
Welche Note würdest du ihm geben, Christian?
Also er hat bei mir natürlich extreme Anerkennung gewonnen, wie er sich verhalten hat jetzt in dieser ganzen schwierigen Phase. Also auch auf den Pressekonferenzen immer souverän. Die waren ja zuletzt nicht immer so souverän bei Bayern. Aber selbst da...
Ich weiß nicht, was du meinst, aber gut.
Aber er hat selbst da, er hat wirklich viel, viel Kritik einstecken müssen, hat die aber auch angenommen. Und er ist so uneitel, dass er wirklich auch immer gezeigt hat, er ändert sich. Also wenn da irgendwas nicht gepasst hat und... Sein Fehler war, er hat vergessen, eine Hierarchie zu bilden in der Mannschaft. Und die hat er jetzt gefunden. Also er hat ein paar Spieler gestärkt, die baut er auf.
Wie sieht die aus?
Ich meine, die waren ja zum Beispiel Lewandowski und da war noch Ribéry auch dabei. Müller zum Beispiel, der auch zeitweise immer sehr in Kritik war. Und Neuer waren ja oben in der Chefetage, die ja auch eingeblendet war. Und da wurde dann diskutiert. Und da kam dann schon raus, dass die Spieler nicht den Trainer verantwortlich gemacht haben für das Ganze. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Wendepunkt der Geschichte. Und man sieht ja jetzt auch, Lewandowski zieht jetzt wieder voll mit, aber auch, weil der Trainer so spielen lässt, dass er auch wieder glänzen kann. Müller hat wieder ein besseres Standing. Da hat er jetzt schon viel richtig gemacht.
Aber hattest du das Gefühl, bei Lewandowski, der lässt sich hängen? Ich meine, ich kenne fast keinen besseren auf der Position. Also,
ja, bei Lewandowski...
Dass er vielleicht auch noch nicht immer einen Lauf hat und nicht immer
Nein, aber
super spielt, ist auch noch.
Aber die Aufstellung geht natürlich schon sehr auf seine Kosten, wenn er nicht so gespielt wird, wie er das braucht. Ich meine, hat dir gefallen, also dieser Goretzka-Move jetzt bei dem Spiel, hat er im Trainingslager jetzt nicht vorher groß geübt, sondern das kam dann überraschend. Ja, aber
das geht doch.
Ja, also manchmal funktioniert es, aber auch wieder so ein Spieler Goretzka da nach vorne zu schieben oder der Müller dahinter, solche Spieler braucht Lewandowski und das dankt Lewandowski dann auch.
Wie eitel bist du eigentlich? Weil er hat gesagt, Nico ist total uneitel.
Ich denke,
wenn es
um die Sache geht und wir haben ja nicht den Fußball erfunden und deshalb ist es, glaube ich, wichtig als Fußballtrainer, dass man offen ist für Veränderungen und gerade für Nico als junger Trainer. Natürlich hat er einen Titel gewonnen mit Eintracht Frankfurt, kommt zu den großen Bayern. Das spricht einfach für seine Klasse, auch für den Typ Nico Kovac. Wir haben ja zusammen gespielt noch in Hamburg. Mhm. Sehr intelligent, der Junge, der überhaupt kein Problem hat, sich auch zu verändern, sich ja nicht nur anzupassen, sondern auch Dinge anzunehmen. Und das zeigt eigentlich, dass er auf einem ganz, ganz wunderbaren Weg ist, was Großartiges auch mit den Bayern leisten zu können.
Was war das Wichtigste, Arnold, was er
diese schwierige Situation
gemacht hat oder geändert hat?
Auf seine Art und Weise zu überstehen. Er hat so eine... Ja, er ist einfach definiert, hat eine eigene Ruhe, hat sich nicht irritieren lassen. Zum Glück haben die anderen die größeren Fehler gemacht. Diese Pressekonferenz von Hoeneß und Rummenigge hat ihm sehr geholfen, sage ich mal. Dieses legendäre Ding, auch natürlich, dass Brazzo nicht so der ganz große Chef da oben in der Rolle des Managers oder des Sportdirektors ist, noch nicht. Aber man hört es von den Spielern aus der Mannschaft raus, dass sozusagen diese Verlässlichkeit, dass sich da einer nicht verbogen hat, inzwischen anerkannt wird. Aber es kommt jetzt auf was anderes an in der Rückserie. Ich fand die erste Hälfte, die ersten 45 Minuten der Bayern am Freitag bärenstark. Auch gerade wie das zweite Tor entstanden ist, mit diesem Tempo, mit diesem Highspeed es wirklich zu wollen. Das andere ist, wie moderiere ich jetzt, wie kriege ich das hin, die Abgänge oder das Ende, das große Karriereende von Robben und Ribéry. Gibt es da noch Reibung, gibt es da Probleme, kriegen die das einigermaßen hin? Was ist mit der Innenverteidigung? Klar wollen Hummels und Boateng regelmäßig spielen. Sie lesen überall, dass der Neue, der Süle eigentlich der Bessere ist. Auch keine einfache Situation. Es gibt genügend Baustellen, wo du als Trainer jetzt gut handeln muss, gut beobachten muss, gut moderieren.
Und das war eine wunderbare Vorlage, Reinhold, das besprechen wir gleich nach nur einem Spot. So, wir haben gerade ein bisschen weiter geplaudert. Thomas hat auch, genau wie Reinhold, erste Halbzeit, besser geht es nicht. Hoffenheim hat eigentlich keine Chance. Wir schauen mal auf 2-0, Thomas. Weil Reinhold gerade von Highspeed-Fußball gesprochen hat. Also nach einer Ecke für Hoffenheim, muss man nochmal zu sagen. Und jetzt
Anschauungsunterricht. Anschauungsunterricht.
Siehst du nicht immer bei den Bayern?
Das ist schon großartig. Ich glaube, Mats Hummels ist auch noch mit da vorne drin. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann richtig klasse gespielt aus dem Halbfeld. Und vier Mann laufen im Sprint hinter diesem. Also die Bayern können nicht nur um den 16er herum agieren, sondern...
Aber das ist wirklich ist neu, so ein bisschen. Ne? Also haben wir nicht so oft gesehen? Oder täuscht
das ist, nein, vor allen Dingen, das so ist viele neu. Auf einmal. Ja,
diese rote Linie, die sich da nach vorne
unglaublich.
Schiebt. Da.
Ja, ist schon
großartig. Kommen gar nicht nach.
Ja. Man muss ich glaube, die haben auch gar nicht mit gerechnet, oder?
Vier Mann auf einer Linie.
Und Bayern hat selten diese Räume, muss man auch ganz klar sagen. Aber wie Reinhold ja schon gesagt hat,
Thomas Müller ist da noch
Robben und Ribéry-Problematik zu regeln, da kommt natürlich die Verletzung momentan auch ein bisschen zugute.
Aber guck mal, der Ball von Alaba ist natürlich perfekt. Ja. Goretzka macht das super. Das ist auch nicht so einfach zu nehmen.
Simon, oder? Schwerer Ball.
Aber ganz schwerer Ball. Nimmt er super, macht er im richtigen Moment sozusagen, kriegt er Druck drauf.
Ja. Technisch sehr stark.
Aber was Kovac auch toll macht, finde ich im Moment, weil gerade ja die Problemfelder angesprochen wurden. Es hieß ja eigentlich, Süle ist die Eins und dann hat er sich eher auf Boateng festgelegt. Mhm. Jetzt scheint er aber doch so zu sein, dass er dann Leistung honoriert. Plötzlich spielt Hummels wieder. Martinez haben alle gesagt, der ist eigentlich schon weg. Ja. Der spielt auch am Freitagabend. Das heißt, er lässt jetzt, obwohl er eine Hierarchie gefunden hat, die mal an der Seite waren, die lässt er nicht fallen. Ich glaube, das bringt dir dann in der Mannschaft auch nochmal Punkte.
Ja, ich glaube, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Du musst eine Achse haben und dann kannst du aber auch punktuell
wirklich dann die Wechsel machen. Also bei Martinez muss ich auch sagen, da war er in der Führung, ist auch der sehr skeptisch gesehen, zeigt jetzt wieder auch Stärke. Und,
ist sie stabil genug, die Achse jetzt? Ja,
ja, ich denke, die wissen jetzt, wer gesetzt ist und das brauchen die auch, wie jede Mannschaft. Aber dann Martinez zu bringen, obwohl der so in Kritik steht, fand ich war auch ein sehr, sehr starkes Zeichen an den Leistungsgedanken, dass du sagst, der hat sich reingehauen, der spielt und Hummels ist genau das Gleiche.
Ja, oder? Ja, glaube ich auch. Schauen wir nochmal aufs 3-1. Lewandowski. So, Thomas?
Ja, das ist natürlich ein Überragen, der Ball von Frammes,
kurz vor Schluss, ne?
Der den Ball annimmt, aber schon sieht, was auf der anderen Seite abgeht. Hoffenheim hat natürlich den Blick jetzt zu Frammes und in dem Moment spielt er natürlich einen überragenden Ball und Thomas Müller spielt den genau sensationell überragend auch rein. Ja, und dann ist Lewandowski da. Also, ja. Alles direkt. Besser geht's nicht.
Allerdings muss man sagen, vorher hatte Hoffenheim, ne, sind ja wieder rangekommen, 1-2, es gab eine Riesenchance. Und das vielleicht auch so symptomatisch, glaube ich, jetzt im Moment für den Aufschwung der Bayern. Manuel Neuer hält auch wieder so gut wie alles. Gucken wir uns das an. Achso, komm, erst das. Nein, da ist sie. Ja.
Ja, aber kurz.
Kommt ein bisschen zugute, dass Scholler natürlich vielleicht in die Ecke köpft, ne? Nicht ja. Entgegen der Laufrichtung. Wie hieß das nochmal? Ja. Wie sehen wir es?
Ja, aber den musst du auch erstmal halten. Ne? Du bist ja schon, stehst auf der Linie. Das ist schon eine klasse Reaktion gewesen, weil es 3 Meter vor ihm, 4 Meter. Das ist schon richtig klasse. Egal, ob er in die Ecke oder nicht, dann musst du erstmal da sein.
Ich meine, es zeigt ganz klar, dass der aus einer kapitalen Verletzung kam, der Neuer, und der aus so einer Verletzung kommt, die eigentlich zweimal dieselbe richtig war, wenn nicht dreimal, ja. Richtig schlimm. So, dass da das Timing noch nicht stimmt, dass da Feinheiten noch nicht stimmen. Und du siehst, dass jetzt sozusagen da diese körperliche Kraft, dieses Zutrauen wieder da ist. Und dann ist Neuer eine große Nummer nach wie vor. Gar kein Zweifel.
Ist ja wieder der alte Jahr, ne?
Kann man
gestern,
jetzt.
Ja.
Ja, gut. Also Hoffenheim war jetzt nicht so, dass man sagt, da hat er jetzt 100-prozentige halten müssen. Ich glaube, es wird dann entscheidend sein, wenn dann wieder die Bälle kommen, die ihn stark gemacht haben. Da auf der Linie hat er super gemacht. Für den muss er nicht halten, aber kann man schon halten. Aber entscheidend war, finde ich, in der Vorrunde auch die Bälle, wo er früher rausgekommen ist, wo er sich aufgebaut hat, wo er diesen Ticken Risiko gegangen ist. Da war er in der Hinrunde zu zögerlich und es war auch diese Verunsicherung, weil er das Timing nicht mehr hatte. Da wird sich dann zeigen, das sind die Situationen, wo Manuel Neuer früher wirklich Spiele entschieden hat. Und wenn wir die wieder sehen, dafür war Hoffenheim ehrlich gesagt einfach auch zu schwach am Freitag, dann werden wir es wieder beurteilen können.
Ich fand Hoffenheim nicht schwach. Ich fand die ehrlich gesagt ein bisschen, ich wollte jetzt nicht sagen dämlich, aber merkwürdig, wie man gegen die Bayern so offen spielen kann.
Das was ist dir aufgefallen? Weil mich hat es ja auch gewundert, dass das mit der Erfahrung, das zwar haben wir zu Hause hingekriegt,
so viel
gegen die Bayern und auf einmal lassen die denen so ein freies Feld.
Der hat ja deswegen in der Halbzeit ja umgestellt, die gesamte Abwehr, weil es dann nicht so weiterging. Ich finde die Lobeshymnen jetzt auf Bayern nach einem Spiel ein bisschen zu früh, ob das jetzt wirklich alles so gut funktioniert. Ich glaube, der richtige Test wird erst Liverpool bringen, ob Neuer wirklich der Alte ist, ob die Systemumstellung, die Achse und Hierarchie und alles, was hier angeführt worden ist, wirklich so funktioniert. Hoffenheim war in der ersten Halbzeit auch einfach schlecht. Und dass man dann als Gegner dann vielleicht besser spielt als erwartet, geschenkt. Aber ich glaube, jetzt nach einer guten Halbzeit jetzt zu sagen, das sind jetzt schon wieder die alten Bayern, wären wir jetzt auch ein bisschen zu früh.
Vor allem in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim ja wirklich Dampf gemacht und wäre auch der Ausgleich drin gewesen. So. Jetzt sagen viele, Dortmund hatte gestern Glück in Leipzig. Man kann sagen, in der zweiten Halbzeit hätte Bayern auch den Ausgleich kassieren können. Also das muss man schon noch ein bisschen einordnen.
Das meine ich ja.
Gut, dann schauen wir nochmal auf das Anschlusstor von Hoffenheim. Zweite Halbzeit wurde es wirklich besser. War so ein bisschen ähnlich wie das 2-0 der Bayern, ne? Nach einer Ecke. Diesmal für die Bayern, Thomas. Und diesmal gehen die Hoffenheimer
ab. Genau, jetzt geht es über die andere Seite. Und macht das natürlich richtig gut. Nimmt den Ball mit nach innen, zieht direkt ab. Ja, nicht zu halten. Ja, guter Konter und klasse Einzelaktion von Schulz, also, der eigentlich auf der anderen Seite spielt. Ja, spielt ja meistens auf der linken Seite. Und die Pass geht ab. Guter Ball.
Dreht sich Alaba da falsch? Nee, ne?
Ja, das ist schwer. Der ist so auch ein bisschen abgerutscht gewesen. So ein Zwischenball. Also da würde ich ihm keine Schuld geben. einfach gut gemacht.
Ja, also auf jeden Fall haben die Bayern erstmal Freitag ein Ausrufezeichen gesetzt, ne? Sind jetzt BVB-Jäger, das haben wir ja gesagt. Gleich reden wir noch mal kurz über Schalke, die müssen heute noch ran gegen Wolfsburg. Da brodelt es scheinbar auch hinter den Kulissen. Jetzt meldet sich aber erstmal Jochen Stutzki, denn der kommt nach uns mit Landspurter. Jochen, bitte.
Wir melden uns jetzt und gleich aus dem höchsten TV-Studio Deutschlands und zwar direkt im Anschluss an den Doppelpass. Das tun wir ab sofort jeden Bundesliga-Sonntag mit Bundesliga pur Lunchtime. In dem Fall unser Experte Oliver Forster, freue mich auf dich.
Freue mich auch.
Und wir analysieren taktisch und hintergründig, was an diesem Spieltag passiert ist. Also quasi das Extra obendrauf auf den Doppelpass. Wir freuen uns auf Sie.
Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24-Doppelpass. So, heute noch zwei Spiele zum Abschluss des 18. Spieltages, unter anderem Schalke gegen Wolfsburg. Christian, ihr habt geschrieben, es brodelt auf Schalke.
Ich glaube, man muss nicht Bild am Sonntag Journalist sein, um bei Platz 14 auf Schalke zu wissen, was da momentan los ist. Also,
ist doch relativ ruhig sonst.
Auf Schalke, ja. Ganz, ganz ruhiger Arbeitsplatz. Nein, aber Heidel hat natürlich, wir haben ja vorher über
Es geht um Christian Heidel scheinbar, oder?
Ja. Also wir haben ja vorher schon über Stuttgart geredet und Transfers. Ich meine, wenn man sieht, was Heidel da so momentan macht. Ich meine, die kleinen Transfers, die haben alle funktioniert, so wie zu Mainzer Zeiten. Aber wirklich bei den großen Ausgaben hat er natürlich schon sehr, sehr oft daneben gegriffen. Ich glaube, insgesamt 40 Millionen ausgegeben. Jetzt mit Naldo, wo ich sage, da war auch sehr in Erklärungsnot, wo er diesen Transfer gemacht hat. Ich meine, zu sagen, dann, wir haben ihn darauf angesprochen, wieso er das denn gemacht hat, bevor er überhaupt einen Ersatz hat. Er meinte, ja, Monaco hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, entweder jetzt oder nie. Weil ich sage, wenn ich einen Spieler halten will, der so wichtig ist für die Mannschaft. Und,
er hat ja nicht mehr so viel gespielt, ne?
Ja, aber Naldo war natürlich eine Figur in dieser Mannschaft. Wir reden über
Mentalität haben wir es wieder. Gut, ja. Schließt sich der Kreis.
Ja, aber Papa Naldo, ja. Es war natürlich, er hat natürlich alles verbunden. Und da verlierst du auch Kredit bei den Fans. Dann hat sich Sané gleich verletzt. Dann war natürlich ein Riesenaufschrei groß. Jetzt ist der Spieler weg. Also dann hat er auch wirklich sehr harsch reagiert, wie Tönnies mal so den Tipp gegeben hat, dass man vielleicht noch einen Mann dazu nimmt für die Transfers, die ja nicht so gut geklappt haben. Da hat er natürlich gleich gegengesteuert. Und ich glaube, sind uns alle einig, wenn man auf Schalke Tönnies gegensteuert, das ist vielleicht nicht der beste Weg. Und Mitgliederversammlung steht an. Wird schwer.
Ist doch Wahnsinn, dass die Sportdirektoren so unter Druck aus sind. Simon, vielleicht überlegst du das nochmal in Ruhe, da, ob du da weitermachen willst oder nicht. Aber ist das für dich nachvollziehbar? Letzte Saison, sie sind noch in der Champions League, ja. Dürfen wir auch nicht vergessen. In der Liga läuft es natürlich nicht so, wie sie es wünschen.
Klar, gut, das sehe ich auch. Das ist ein bisschen eine andere Situation, aber wir haben ja vor Weihnachten auch gegeneinander gespielt, dass ja. Natürlich sie auch unzufrieden sind mit ihrer aktuellen sportlichen Situation. Das ist, glaube ich, klar. Und ja, müssen auch versuchen, da natürlich wieder rauszukommen. Champions League sind noch dabei. Letztes Jahr eine gute Saison gespielt.
Ich glaube, gerade gegen Leverkusen, das war so ein Knackpunktspiel. Da, wo natürlich viel offengelegt wurde. Man, vorher war noch eine Aufsichtsratssitzung auf Schalke. Da wurde das Thema Transfers auch angeschnitten. Und Heidel muss halt dann irgendwie gesagt haben, ja, aber wenn man die ersten 5 Spiele weglässt, dann schaut es ja ganz gut aus. Das kam dann intern nicht so gut an. Ich meine, 5 Spiele mal einfach aus der Statistik zu nehmen, um sie zu schönen, zeigt ja schon, der Erklärungsbedarf ist groß.
Also die Chance ist auch die Spielweise. Die wird halt nicht gutiert. Letztes Jahr haben sie sehr gut gestanden und die Chancen verwertet, aber es ist halt nicht schön anzuschauen, muss man sagen.
Ja, wir beobachten das heute und natürlich reden wir auch nächste Woche drüber. Übrigens dann Sebastian Kehl bei uns zu Gast. Jetzt ist Ruth nochmal dran und hat Geld.
Na klar, wie immer zum Ende der Sendung. Spenden haben wir noch, und zwar vom Sportverein Grün-Weiß Firell aus Ostfriesland. 1000 Kilometer gefahren und gespendet, wunderbar. Herzliche Grüße auch vom FC Bayern Fanclub Friedrichshafen und von Kalle König aus Dortmund. Dankeschön, Check24 verdoppelt wie immer Ihre Spenden. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, Sie können unseren Doppelpass direkt im Anschluss an diese Sendung online sport1.de/dopa oder in der App angucken. Momentan läuft ja eine Challenge auf Instagram und auf den Online-Portalen, die heißt 10 Years Challenge. Wir haben da eine gebastelt für Marcel Janssen, der letzte Woche bei uns im Doppelpass war und jetzt 2019 neuer HSV-Präsident ist, 2009 eben HSV-Spieler und jetzt zum jüngsten Präsidenten gewählt worden. Glückwunsch! Und Thomas hat auch mitgemacht, unser Moderator, mit neuem Instagram-Account. Und da habe ich mir gedacht, das zeige ich direkt mal, 10 Years Challenge. Also Thomas heute im Doppelpass und vor 10 Jahren, was war es, der Model?
Oh, warst du noch Model, ne?
Ihr habt schon gehört, war ich, ne? Ja, es ist lange. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, du hast auf jeden Fall recht. Also ich kann ja diesmal nicht widersprechen. Thomas, wann sehen wir dich wieder auf der Trainerbank?
Ja, hoffentlich bald.
Ja, wir haben was gehört, erzähl.
Wo? Ich noch nicht, also dann weißt du mehr.
Achso, dann drück mir die Daumen.
Ja, okay, danke. Alles gut.
Simon, haben wir gesagt, morgen Geburtstag. Wohin gefeiert, zu Hause?
Zu Hause, ja.
Wunsch an die Mannschaft?
Bitte?
Wunsch an die Mannschaft oder von der Mannschaft? Ganz einfache Frage zum Schluss heute mal.
Erfolg und Punkte.
Erfolg und Punkte. Ach, mehr geht ja nicht, ja, ne?
Scheiße.
Gib mir nochmal 3 Euro dafür.
Genau, das sind die letzten, die habe ich dann nochmal.
Naja, vorher anstoßen geht nicht. Danke an euch in der Runde. Also, auf den Geburtstag mal nicht vorher anstoßen geht
genau,
nicht.
Genau.
Thomas. Oh, Thomas ist ja aber dreimal Thomas. Das fällt mir jetzt also.
Ja, das ist die Thomas.
Also, schönen Sonntag. Ruth, danke dir. Hajo von Heidelberg, danke. Danke ans Publikum. Viel Spaß jetzt mit Jochen Stutzki und Oliver Forster bei Pur Landstein. Bis nächste Woche dann mit Sebastian Kehl. Tschüss.